Was geht ab, was geht down? Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und zwar bei einer Live-Podcast-Ausgabe, denn wir haben unsere Homies von der Steiermark dabei und die Winzer Christoph Neumeister, Katrin Strohmeier, Robert Buchberger, der kein Winzer ist, aber andere geile Sachen macht und Katharina Tinacher. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta, TikTok und Spotify, lasst uns einen Kommi da, stoßt mit uns an, aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Was geht?
Oh, das ist entspannt. Heute richtige Live-Podcast-Action hier.
Live-y live, ja. Und ich freue mich auch sehr, weil es ist ein Heimat-Podcast quasi. Wie oft kommst denn du nach Haus, wo du herkommst?
Boah, eigentlich zu selten. Die Zugfahrt ist halt irgendwie lang. 8 Stunden und ich habe da immer ein bisschen Paranoia davor. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder schön, da zu sein.
Ja, ja. Ich freue mich sehr, dass die Heimat heute zu uns kommt, nach Berlin, in die Freundschaft. Heute großer Live-Podcast mit Steiermark, Steiermark-Tourismus. Viele glauben, ich bin ein Burgenländer, aber nein, ich bin Steirer tatsächlich. Ich kann es nicht verleugnen.
Wir haben das Geheimnis enthüllt.
Und es gibt ja viel. So auch berühmte Steirerinnen und Steirer. Und
zum Beispiel den berühmtesten?
Arnold Schwarzenegger.
Jawohl, sag's doch!
Ja, ja. Es gibt viel, weißt du, Thomas Muster, Klaus-Maria Brandauer, alles, Lena Hoschek, alles sehr bekannte
Steirerinnen.
Und ja, also ich freue mich, dass wir heute ein bisschen drüber reden. Und vor allem, was das Coole ist, wir haben richtig super Gäste. Und zusätzlich zu den Weinproduzentinnen haben wir heute auch noch einen Fleischhocker. Ja. Metzger wird das in Deutschland genannt, der mit mir angeblich weitschichtig verwandt ist.
Der
wir
sieht
werden
einfach
in der Folge drauf eingehen, ein bisschen genauer.
Der ist nicht weitschichtig verwandt, der sieht einfach 1:1 aus wie du.
Also ja, schauen alle, ein ähnlich, ja.
Die diese Bilder sehen
so,
auf
so Insta. Ein Fashion, dass so viele Leute so hübsch sein können.
Aber sag mal, wo fängt denn die Steiermark an und wo hört sie auf? Ganz grob gesagt, dass ich mir das mal kurz vorstellen kann, bildlich. Gib mir mal ein. Wenn jetzt Österreich meine Hand ist, was ja ungefähr von der Form so ein bisschen hinkommt. Ja,
die Steiermark ist im Südosten, ist ein flächenmäßig ein sehr großes Bundesland. Mhm. Wird geteilt in Südsteiermark, Oststeiermark, dann gibt es noch extra die Obersteiermark. Weintechnisch gibt es natürlich auch neue Änderungen, neue Statuten. Es wurde jetzt das DAC dort eingeführt, qualitätstechnisch. Also ist schon ein bisschen länger, aber dann wurde alles noch mal ein bisschen neu aufgeteilt.
Da werden wir heute bestimmt
zusätzlich
was
haben wir heute noch eine Weststeirerin aus dem Schülcherland, Schülcher, Lipizzaner und Schülcher. Da werden wir noch drüber reden. Und ja, und dann hoffen wir, dass die Leute alles verstehen. Es wird halt ein bisschen lauter. Wie gesagt, Live-Podcast in der Freundschaft mit Proppe voll. Und es gibt was zum Essen. Und es gibt, ja, super Sachen zum Trinken.
Ich würde sagen, win, 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 win.
Win, win, win. Also, herzlich willkommen unsere Gäste
aus der Steiermark.
Ba, 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 ba. So, super. Steht jeder, sitzt jeder, Glas hat jeder. Ruhig laut Nein schreien. Gell? Heute geht es mehr um die anwesenden Personen, die hier sind. Curly ist auch da.
Ja.
Wunderbar. Gäste sind da. Sehr schön. Heute ein Heimspiel für mich. Ja, ich bin kein Burgenländer, wie viele glauben. Ich bin Steirer und heute unser Steiermark oder St. Eiermark Live-Podcast aus der Freundschaft. Mit unglaublich tollen Gästen heute. Super viele Menschen, die sich dafür interessieren. Und was die Steiermark auch so generell zu bieten hat. Es ist heute nicht nur ein Weinpodcast. Wir reden generell über die Steiermark, was da alles so gibt. Von angefangen von Buschenschenken, von Erzherzog Johann, Thomas Muster, Klaus-Maria Brandauer, die Stornis, die wir schon gehört haben heute, Arnold Schwarzenegger. Dann, wie ich meine, der weiße Spritzer, der ganz sicher in der Steiermark heimisch ist.
Oh, heim.
Und natürlich auch noch das schwarze Gold, nämlich das Kürbiskernöl. Begleitet wird das heute auch mit ein bisschen Essen. Wir haben halt auch Essen. Der Mann der Stunde, angeblich weitschichtig mit mir verwandt. Curly meinte schon, Alter, krass, der Typ sieht aus wie du.
Hey, das sieht aber komplett aus wie du, Digga.
Einer meiner Lieblingswinzer aus dem schönen Böllau, der hat heute mit so einen Hirschbirn Leberkäseburger, da vorne steht er, Robert Buchberger.
Yeah.
Fleischhocker, Entschuldigung, Fleischhocker. Ich bin ja schon komplett eingedeutscht. Dann haben wir natürlich auch wunderbare Gäste, die uns heute ein bisschen was über Wein auch erzählen. Nämlich die Katharina Lackner-Tinacher. Ist das so immer noch? Lackner-Tinacher? Ja, oder nur Lackner oder nur Tinacher?
Du, mittlerweile ist der Ring am Finger. Aber es tut gut, seinen eigenen Namen zu behalten.
Hervorragend. Warum das so ist, erfahren wir gleich. Christoph Neumeister ist auch da, repräsentiert auch eine Region in der Steiermark. Und danach haben wir noch ein bisschen Weststeiermark. Nach dem Essen, davor geht es so los. Ja, Steiermark. Vielleicht schaffen wir das heute besser wie beim letzten Live-Podcast mit der Ron. Generell ein bisschen über das Land zu sprechen, beziehungsweise das Bundesland, die komplette Geologie, die Weinregionen, dass die Leute auch ein bisschen was lernen. Das ist wichtig. Und nachdem wir euch zwei auch als Ehepaar da haben, mit zwei verschiedenen Weingütern, aus zwei verschiedenen Weinregionen, haben wir da sicher eine ganz große Möglichkeit. Wir fangen mit dir an, Kathi. Du bist quasi aus der Weinregion Südsteiermark, Südsteiermark DAC, mit einer Größe von 2800 Hektar, das ist nicht so klein. Wir haben auch schon einen Wein von dir im Glas.
Ich nicht. Ah doch.
Ja, weil du immer noch beim Bier bist. Du bist schon wieder langsam. Alter. Und zum Aufwärmen schon ein kleines Bier gehabt heute. Ja, erzähl einmal, wie bist du zum Weinmachen gekommen? Wie schaut es aus in der Südsteiermark? Und was erwartet uns heute?
Ja, die Südsteiermark. Ich glaube, man muss, damit man die Region wirklich versteht, immer ein bisschen auch zurücktreten und den Blick von außerhalb drauf wagen. Und wir sind da im Süden von Österreich, an der Grenze zu Slowenien. Aber eigentlich sind wir mitten in Europa, zwischen Alpen und Mittelmeer. Und das beides beeinflusst uns wahnsinnig. Also die Steiermark ist ja wahrscheinlich eins der allerspannendsten Gebiete, um Wein zu machen, weil sie so vielfältig ist. Unterschiedliche Bodentypen, unterschiedliche Lagen, das Klima eine Riesenherausforderung, bäuerliche Betriebe, ja, mit teils langer Historie, so wie auch bei mir im Weingut, und es gibt es seit über 250 Jahren.
Wow.
Aber all das zusammen, das ist eine unglaublich große Diversität. Du hast gesagt, 2800 Hektar, das ist groß. Wenn man sich anschaut, ich glaube, das Durchschnittsweingut hat nach wie vor 3,5 Hektar. Also es gibt auch unglaublich viele kleine Winzer, Familienbetriebe. Und die Vielfalt ist, glaube ich, das, über das wir uns heute unterhalten können, weil das macht die Steiermark aus.
Wie viele Anbaugebiete gibt es denn innerhalb der Steiermark? Südsteiermark, du hast gemeint, Weststeiermark gibt es noch. Gibt es alle Himmelsrichtungen oder...
Also nach einer relativ neuen Auflage, ich bin auch nicht immer so up to date, aber man spricht von dreien, ja, die jetzt genannt werden. Südsteiermark ist die größte, danach gefolgt vom Vulkanland.
Direkt.
Und dann die Weststeiermark.
Okay.
Also drei, und zum Vulkanland gehört alles. Das hieß früher mal Südoststeiermark, jetzt heißt es Vulkanland, weil es besser klingt. Aber es ist trotzdem immer noch alles, was nicht im Westen ist und nicht wirklich so traditionell südsteirisch. Ne?
Ich bin mich gespannt, was im Vulkanland passiert gleich.
Ja, das kommt dann gleich.
Da brodelt es.
Der Boden?
Der
Boden. Weil du gerade gesagt hast, so vielschichtig ist es. Ja. Es ist schon vielschichtig, aber wenn man Steiermark hört, denkt man als erstes mal überhaupt nur an Weißwein. Und das dann irgendwie so geteilt in Sauvignon Blanc, was glaube ich schon die Leitsorte ist, vor allem in der Südsteiermark, und wahrscheinlich ein bisschen Welschriesling, der gerade so eine Renaissance erfährt. Was gibt es denn noch alles, beziehungsweise wo fühlt sich denn der Sauvignon so heimisch?
Ja, aus der Historie heraus haben wir große Sortenvielfalt. Also neben den von dir genannten gibt es natürlich auch die Burgundersorten, Weißburgunder, Morellon, ganz wichtig, Grauburgunder, dann mehr in Richtung Vulkanland. Muscatella ist natürlich auch eine Rebsorte, die Bedeutung hat. Und wir kommen auch durch die Nähe zu Slowenien, das hat ja mal früher zusammengehört, historisch aus einem Gebiet mit vielen Rebsorten. Der Fokus auf Sauvignon Blanc ist ab den 1980er Jahren basiert.
Weil man gemerkt hat, die Rebsorte geht gut, oder?
Die Rebsorte war damals überhaupt nicht en vogue. Es war eher ein Risiko, das einzugehen, zu sagen, man pflanzt auf die Top-Lagen diese Rebsorte. Aber sie kann mit den schwierigen Klimabedingungen in der Steiermark super umgehen. Wir haben ja die kühlen Winde von den Alpen, die feuchtwarme Luft, die von der Adria raufzieht. In dem Spannungsfeld, wo alles zusammentrifft, ist die Südsteiermark. Und mit dem vielen Niederschlag, über 1000 mm pro Jahr, und dieser Kühle, der Frische, mit der kann die Rebsorte sehr gut umgehen. Dann gibt es bei uns auch sehr viele verschiedene Bodentypen. Früher war die Region mit dem Urmeer bedeckt. Wir haben Korallenkalkböden, es gibt Schieferböden, es gibt alpine Schotterkonglomeratböden, zum Beispiel der Sauvignon Velles, den wir hier im Glas haben, der wächst auf alpinem Schotter. Und was der Sauvignon Blanc kann, ist die unterschiedlichen Bodentypen wunderbar im Wein wiederzugeben. Für uns hat sich die Rebsorte als ideales Werkzeug herausgestellt, um das Terroir zu zeigen.
Es schafft es aber auch nur ihr, weil generell spricht man ja bei Sauvignon Blanc von einer Aromarebsorte und eigentlich können Aromarebsorten das Terroir nie so widerspiegeln als eher neutrale Rebsorten. Jetzt ist es aber so, dass ihr das in der Steiermark irgendwie, oder diese Generation, die jetzt in der Steiermark gerade Wein produziert, so wie ihr, und noch ein paar andere Nennenswerte, die es danach auch noch zum Kosten gibt heute, nämlich noch ein Podcast. Aber wie tut es ihr da? Ich meine, ich kann mich erinnern, als ich zum Weintrinken angefangen habe, haben wir alle in der Steiermark immer geschrien, Loire, Loire, Loire. Und das sind die Superkönige, was Sauvignon betrifft. Und wie können wir die Loire kopieren oder die Weine ähnlich produzieren? Und jetzt kommt mir eher vor, also aus dem internationalen Kontext, wo ich her bin und genug andere Sommeliers sehen das vielleicht genauso, dass wahrscheinlich sich viele Menschen aus der Loire fragen, wie bringen wir Sauvignon so zusammen wie die Steirer? Also das wäre wünschenswert, aber ich denke mir so, weil wenn mich halt einer fragt, wo fängt Sauvignon an und wo ist die Endstufe, dann ist das zweimal Steiermark und nicht mehr die Loire. Da gibt es vielleicht ein, zwei Produzenten. Aber wenn du jetzt so sagst, diese ganzen verschiedenen heterogenen Stile, das ist schon beeindruckend, wie ihr das macht.
Da kriegst du einen extra Bonus von der Wein Steiermark jetzt.
Danke, ich hätte gern den Steinfederpreis in der Wachau, das geht sich nicht mehr aus, vielleicht gibt es in der Steiermark einen.
Großer Sauvignon-Preis. Eine Flasche pro Tag. Schlussendlich haben wir das gemacht, was das Erfolgsgeheimnis von allen grandiosen Weißweingebieten ist, sich darauf zu konzentrieren, wie die Herkunft schmeckt, authentische Weine zu machen. Und die Rebsorte ist wirklich nur das Werkzeug dafür. Und ich glaube, dass da viele Faktoren zusammentreffen. Einerseits in den 70er, 80er, 90er Jahren sind viele Weingärten neu ausgepflanzt worden. Also ich weiß, dass mein Vater hat auch damals viel aus den alten Reben rausselektiert, jetzt auch keine internationalen Klone gepflanzt, sondern das eigene Pflanzmaterial, also Selektion Massal, ausgepflanzt. Und das sind jetzt Reben, die im Alter zwischen 30, 40, 50 Jahren sind. Also die Wurzeln und uns einmal auch vom Rebmaterial schon die Möglichkeit geben, Terroir zu zeigen. Dann haben wir als Weingut, aber auch der Christoph neben mir und viele andere Kollegen begonnen wirklich, dass wir uns noch mehr auf den Weingarten konzentrieren. 2007 haben wir mit ersten Versuchsflächen im Bio begonnen und das hat schlussendlich alles geändert. Also mit einem biologischen Zugang.
Keine Ernte mehr und schlechtere Weine.
Preise sind aufgegangen.
Ja, also schlussendlich hat sich die Traube am Stock geändert. Kleinere Beeren, kleinere Beeren, dickere Beerenschalen, weniger Ertrag. Wir ernten das von dem Rebstock, was er quasi natürlich bringt. Maximal eine Flasche pro Rebe. Und dadurch wesentlich höhere Konzentration. Aber jetzt nicht Fruchtkonzentration, sondern vor allem ein weißes Tannin, ja, eine Struktur, die schlussendlich dann auch einen großen Wein ausmacht, unabhängig davon, ob das von einer Aromarebsorte kommt oder von einer Burgunderrebe. Und mit dem, dass sich die Trauben verändert haben und der Geschmack und natürlich wir auch als Personen andere sind als die Elterngeneration, hat sich auch die Arbeit im Weinkeller verändert. Ja.
Und wie viel hat das wirklich so effektiv ausgemacht? Jetzt eine Flasche pro Rebe und vorher waren es 1,5, 2, 3?
Natürlich ändert sich alles, weil du hast wesentlich mehr Konzentration, du hast eine innere Tiefe, eine Vielschichtigkeit, eine Komplexität. Wir wollen ja Weine produzieren, die auch Lagerfähigkeit haben, die sich mit der Reife entwickeln, ja, die sich im Glas verändern. Dafür brauchst du ein Top-Grundmaterial.
2 bis 3, ja.
Danke.
Bitte, bitte, Curly.
Habt ihr auch dann so wirklich Vergleiche gemacht? Zu wann habt ihr umgestellt zu Bio?
Wir haben 2007 begonnen und dann schrittweise von Jahr zu Jahr mehr, weil bei uns hat es ja damals geheißen, Bio-Weinbau ist verrückt. Steillagen, viel Niederschlag, so viel Handarbeit und dann noch Bio, das ist quasi der Genickbruch.
Vielleicht darf ich einen kleinen Shoutout zu den Demeter-Jungs in der Steiermark machen. Da gibt es die Schmecke-das-Leben-Gruppe und die haben 2002 begonnen damit, die haben bewiesen, dass es geht. Dann haben wir gedacht, das wollen wir auch schaffen, aber wir haben es tatsächlich in der Schule so gelernt, dass es eben nicht möglich ist.
Und wie, wir haben es gelernt, dass es nicht möglich ist? Sehr interessant. Normal lernt man immer nur alles, es ist möglich. In Österreich läuft das anders, oder wie?
Ich glaube, unser Schulsystem ähnelt sich.
Es war nicht die Waldorfschule, Curly, nicht die Waldorfschule.
Keine
Montessori. Die Baumschule.
Ach so. Ja, aber da wurde gesagt, okay, mach das nicht, das wird
Ja, wird Probleme uns ja geben. Nach wie vor gesagt, das ist ein Wahnsinn, was ihr da tut. Aber wir können gar nicht anders. Wir wollen einfach guten Wein machen.
Das habt gelungen, vor allem mit dem 2017er Welles, den wir im Glas haben.
Den habe ich auch mitgebracht, weil du fängst was an, im Weingarten zu verändern und dann veränderst du dich natürlich auch im Keller, ja. Also wir vergären 100% spontan, wir geben den Weinen wahnsinnig lang Zeit auf der Hefe. Der Schwefeleinsatz hat sich komplett verändert, auch inspiriert durch die Schmecke des Leben-Jungs. Und das dauert aber, ja. Also bis das, was im Weingarten ist, das, was im Keller ist und das, was du selber als Winzer im Kopf hast, zusammenfindet in einem Produkt, wo du sagst, jetzt ist das schmeckbar, jetzt geht das auf, braucht das 10 Jahre. Und 2017 ist so ein Jahrgang, wo ich persönlich das erste Mal das Gefühl gehabt habe, so und jetzt bin ich da, wo ich davor schon viele Jahre sein wollte.
Sattler, Alex hat mir mal gesagt, 97, 27, 2017, das ist so die großen steirischen Jahre, wenn man so will. Es ist jetzt wirklich, ich habe lang 17 nicht mehr probiert. 97 war ja, glaube ich, so der Jahrgang, wo wir alle gesagt haben, bist du deppert, ist das gut? Ja. Und jetzt ist 17, ist super. Aber es ist auch wieder so, ich finde dann in der Nase ganz leise, ist eher so rauchig und so. Und dann am Gaumen macht er erst auf und der ist unendlich lang und wird immer länger, geht aber hinten ganz salzig zusammen, also ohne irgendwie zu aromatisch und so zu werden. Wie arbeitest du im Keller? Was passiert da? Ist das?
Also das erste ist mal, dass man wirklich für jede einzelne Parzelle den Lesetag finden wollen, der am Punkt passt. Und dann werden die Trauben alle per Hand gelesen, im Weingarten selektiert. Ich mache dann Maischestandzeit in der Presse. Also wir rebeln, wir quetschen und pressen sehr, sehr schonend. Und dann rinnt der Saft im natürlichen Gefälle runter in den Keller und ab dann lasse ich es werden. Also jedes Fass darf individuell beginnen mit der Gärung. Da kommt nichts dazu. Während der Spontangärung passiert meistens auch ein biologischer Säureabbau. Und dann bleibt der Wein auf jeden Fall ein Jahr auf der Vollhefe, ohne Schwefel, ohne Bewegung im Fass. Das sind Eichenfässer, große Fässer, 1000 bis 2500 Liter. Es ist ein Teil der Kultur unseres Hauses. Ich habe mich im Endeffekt auch ein bisschen daran orientiert, wie hat der Großvater Wein gemacht, mein Vater zu Beginn seiner Karriere. Und das gehört für mich, wenn es darum geht, wie schmeckt Herkunft, auch ein bisschen zu dieser DNA dazu. Ne? Danach wird gezogen und das kommt unfiltriert nach insgesamt 2 Jahren auf die Flasche.
Sehr cool. Schmeckt? Hat jemand was auszusetzen an dem Wein? Wenn direkt gelüncht werden. Nein, aber jetzt ernsthaft so. Also wenn man kann ja hier auch heute das Publikum mal dazu holen. Der Podcast ist so unglaublich groß heute. Es gibt alles. Es gibt Publikum. Wir sollen reden über das ganze Land, über jede Region, dann über die Betriebe auch noch, über den Fleischhocker. Dann haben wir noch ein Kernöl-Masterclass hinten dann am großen Tisch. Das ist alles ein bisschen viel für einen Podcast. Aber wie es Opus schon gesagt hat, könnte ich auch aus der Steiermark kommen. Life is life. Da muss man ein bisschen mehr auffahren, ganz einfach. Deshalb sind die Sprachzeiten dann ein bisschen kürzer pro Person. Wie ist denn das bei euch beiden? Streitet ihr öfter, was jetzt eigentlich die bessere Region ist?
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link, 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Ich meine, dadurch, dass das eh klar ist, brauchen wir das nicht diskutieren.
Ich glaube, mein Mikrofon ist ausgeschaltet.
Hat euch das geholfen, das ist jetzt ruhig gemeinsam mit zu beantworten? Weil ich finde das Ganze, also ist jetzt eine eigene Diskussion, was das österreichische Weingesetz oder die DAC-Gesetzgebung, wie die immer nennt. Da muss man ja sagen, dass Steiermark fast das einzige Gebiet ist oder das einzige Bundesland, die wirklich davon profitiert haben oder wo das perfekt reinpasst. Weil das ist so äquivalent zu Burgund. Mhm. Weil gerade mit euren Regionen, die man dann irgendwie so vergleichen kann mit Côte d'Ivoire zum Beispiel oder Côte d'Ivoire und dann die Dörfer wieder drin, wer das genauer nachlesen will, ist hochinteressant und passt tatsächlich wie die Faust aufs Auge, weil jede Region wirklich eigene Böden und eigene Kleinklima da hat und sogar nochmal die Orte. So, also als Beispiel jetzt in der Südsteiermark gibt es so in etwa 5 Orte mit tatsächlich verschiedenen Böden und auch verschiedenen Kleinklima da. Da hat man zum einen zum Beispiel Kitzek-Sausal, die sehr schiefer geprägt sind. Dann als Beispiel Ehrenhausen, wo eher Muschelkalk ist. Dann gibt es wahrscheinlich Leutschach, wo mehr Sand ist. Korrigier mich. Opok, genau. Und ja, also das ist schon alles sehr passend bei euch. Hat das eigentlich nochmal geschärft dann? War das schon nochmal ein Booster, dass du sagst, okay, noch mehr Qualität oder noch mehr Transparenz für den Endkunden?
Ich?
Ja, du?
Wir haben es uns nicht einfach gemacht. Gott sei Dank waren die Winzer involviert. Das passiert nicht in allen Regionen. Und nachdem die Winzer involviert waren, wollte man das Beste, was trotzdem ein kleiner Kompromiss war. Aber
wie viel muss man da beim Landesrat springen lassen an Wein, dass man als Winzer involviert ist bei Gesetzgebung? Wir haben einen Politiker da heute übrigens. Kann man da nachhaken?
Wir haben versucht, das Momentum zu nutzen.
Ja. Wir haben 2-3 Jahre gehabt, wo wir einen positiven Schub mitgenommen haben und haben versucht, alle zu überzeugen. Dann die Grenzen, die wir einzogen haben, waren zur Wertsicherung und zur Qualitätssicherung. Da haben uns jeder selbst was weggenommen und wir haben es uns nicht einfacher gemacht, also nicht ausgeweitet, sondern eingeschränkt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ziemlich gut ausgegangen, also so gut, wie wir es halt zusammengebracht haben. Und ist ein schönes, wie sagt man, Vorbild für andere, aber wir haben uns natürlich an den besten Gebieten Vorbild genommen. Also das gibt es ja schon. Ne?
Ich glaube, es ist uns auch schlussendlich darum gegangen, wir wollten nicht ein System machen, das dann der Konsument lernen muss, sondern wir wollten was machen, wo wir sagen, so wollen wir Wein machen, so wollen wir Wein auch in die Flasche bringen. Und schlussendlich hat schon der Qualität gedient, weil wir selber fokussierter geworden sind dadurch.
Von wem trinkt ihr mehr Wein zu Hause?
Uns bleibt beiden immer wenig übrig. Wir trinken viel Fremdwein.
Ich wollte gerade sagen, Winzer, die ihren eigenen Wein trinken, die werden zu dem Podcast nicht
peinlich, gell?
Und habt ihr schon überlegt, ein gemeinsames Projekt
zu starten? Ein Kind zu machen?
Ja, genau.
Also ich sage immer Schmäh, aber wir haben so 2 Projekte. Das eine ist, die Olivia ist 3.
Und das andere bin ich.
Das andere Projekt ist unser Also wir haben ja tatsächlich gemeinsame Weine. Und das ist auch das Einzige, wo wir über den Wein gemeinsam reden, gemeinsam verkosten, in den jeweilig anderen Keller gehen und das kosten, weil das machen wir bei unseren eigenen Serien nicht. Aber für das Gemeinschaftsprojekt, da gibt es einerseits einmal eine Linie, die heißt Persiflage, Sabotage und Camouflage.
Oha, und viel dann, Arsch. Ja,
und dann gibt es natürlich noch den Sauvignon Blow. Ja, to blow your mind.
Wem ist das eingefallen?
Das ist ja geil.
Wir haben übrigens drei Flaschen davon mitgebracht, also falls ihr den nachher probieren wollt.
Das, den werde ich auf jeden Fall probieren.
Wenn wir euch wegblasen sollen, dann.
Auf jeden Fall wollen wir den probieren, auf jeden Fall.
Aber wie kamt ihr auf die Idee? Weil wir hatten das ja schon ein paar Mal und meistens ist es dann gescheitert, dass die Winzerpaare die Region zu weit auseinander waren, beziehungsweise die Böden und die Rebsorten nicht zusammengepasst haben. Aber bei euch scheint es ja in dem Fall ein Match zu sein. Oder es scheint möglich zu sein, das zu machen, auf jeden Fall.
Wir haben uns die Steiermark als Herkunft genommen. Also wir sind Vulkanland und Südsteiermark, halbe Stunde ungefähr auseinander. Und wir haben uns nicht auf Herkunftsweine versteift, sondern eben auf Markenweine, wie es so schön heißt. Und im Fall von Sauvignon Blanc war es die Idee, einen Wein, den es schon in den 80ern und 90ern gegeben hat, nachzubauen. Also tatsächlich eben einen straighten, geradlinigen Naturwein im besten Sinne aus beiden Orten in die Flasche zu bringen mit einem nicen Etikett.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ihr mischt nicht die Trauben, ihr mischt dann die Säfte aus den Trauben gefühlt erst. Naja, das ist alles in deinem Kopf.
Kannst du ruhig laut sagen, ist schon noch Mittag. Das geht schon.
Ich darf kurz. Wir haben beide zwei gestandene Betriebe, die eben 30 Minuten auseinander sind. Wir haben unsere eigenen Teams, unsere eigenen Weingärten, das ist gewachsen. Und die Idee, die wir gemeinsam machen, ist in unseren Köpfen entstanden und nicht gewachsen am Boden. Also schon natürlich Trauben aus unseren Böden, aber im Prinzip kein Herkunftsprojekt. Ja. Und soll schon auch, wir sagen, die normalen Herkünfte sprengen in Hinsicht von, was man damit erreichen kann. Und auch das andere Projekt, Persiflage Sabotage, hat natürlich damit zu tun, dass wir ein paar Dinge auf den Arm nehmen wollen und uns auch vielleicht selber nicht zu ernst nehmen manchmal. Und in der Hinsicht haben wir das Projekt im Kopf geboren. Also zuerst war die Idee und dann basteln wir das zusammen. Und dann schauen wir, dass es trotzdem fantastisch wird oder gut wird.
Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, die zu probieren.
Wenn wir noch kosten. Kommen wir jetzt zu deinem Weingut, Christoph Neumeister. Tatsächlich mein erster Wein, der mich so ein bisschen zum Weintrinken gebracht hat. Wusstest du gar nicht, gell?
Als du 12
warst. War in Bad Gleichenberg aus einem Zahnputzbecher im Internat, den der Matthias König damals mitgebracht hat. Ich glaube, das war 2000er Morfeitel oder so. Und das war dann wirklich so ein Geschmacksding, weil man dachte, wow, wenn Wein so schmecken kann, ist das irgendwie mega interessant. Dann musst du irgendwie weitermachen. Das ist auch das Flaggschiff Morfeitel bei euch, glaube ich, in der Familie. Ihr seid nebenbei auch Gastronomen. Ist das immer noch das volle Ding oder ist das abgegeben? Wie läuft das?
Das haben Gott sei Dank meine Eltern betrieben. Ich tue zwar gerne essen, aber das wäre mir zu viel. Das ist mittlerweile abgegeben. Der Christoph Mandl und die Ruth führen das weiter. Das sind zwar fantastische Personen. Das ist immer ganz wichtig. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man einen Betrieb übernimmt. Yep. Da sind wir sehr froh. Ich wollte noch vorher einwerfen, den Wein, den du damals getrunken hast, war natürlich von meinem Vater und deswegen war er so gut, oder?
Ach so, nein, das hätte ich jetzt nicht gesagt, keine Ahnung. Aus der Familie, wollte ich halt sagen. Natürlich war das ein anderer Stil, so, aber das war schon irgendwie weltbewegend. Und dann habt ihr angefangen mit dem Wein, den wir jetzt im Glas haben, nämlich mit Sauvignon Blanc Alte Reben. Das ist jetzt Jahrgang 2019, glaube ich. Ja. So lange gibt es einen Wein? Und was war der erste Jahrgang?
Der erste Jahrgang war 2008 und doch. Das ist schon fast eine Generation her im Winzerleben und ich wollte den unbedingt mitbringen.
Ja.
Vielleicht um es auch, da gibt es eine Geschichte dazu und vor 15 Jahren oder eben wie du noch Wein trinken angefangen hast, war die Steiermark eine ganz andere Gegend. Da hat es bestimmte Weine gegeben, die einen bestimmten Ton treffen haben müssen Und in dem Fall sind sehr, sehr alte Reben, die zufällig in Straden wachsen. Und wie man erhofft, da wird ein fantastischer Sauvignon draus, aber dann ist sowas rausgekommen. Und vor 15 Jahren war diese Art von Terroirwein im Prinzip, Herkunftswein, hat kein Schwein interessiert. Und auch wir selbst haben es nicht verstanden. Wir haben uns eher geschämt dafür und haben gedacht, scheiße, die ganze Arbeit ist umsonst. Aber schon langsam ist es eingesickert, eben auch zum gleichen Zeitpunkt, wie biologische Umstellung passiert ist und die neue Generation gekommen ist. Und im Prinzip war das dann das große Role Model für allem, was wir dann danach verändert haben oder wo wir dann hin wollten. Wir haben verstanden, das Einzige, was du als Winzer nicht faken kannst, sind alte Reben. Weil Winzer ist ja, kann ja praktisch alles, aber man muss sich auf das verlassen, was man hat und was bei uns wächst. Und hofft dann, dass was rauskommen und vor allem hofft man dann, dass das irgendjemandem schmeckt.
Wie meintest du die ganze Arbeit war umsonst? Warum dachtet ihr das?
Na, die Idee eines Sauvignons damals war Frucht, sehr vordergründig, sehr parfümiert. Das war eben teilweise Kopien von anderen Weinbaugebieten, aber den Mut oder die Fähigkeit, eigenständige Weine in die Flasche zu bringen, also den haben wir nicht gehabt, also den haben wir nicht gehabt tatsächlich, da waren wir zu ängstlich dafür. Und über die letzten 15 Jahre durch einen viele befreundete Winzer und eben Mehrmut sozusagen, sind wir jetzt dort im Prinzip, wo wir jetzt sind.
Warum heißt er dann nur alte Reben und hat keine Lage?
Es sind tatsächlich zwei Weingärten auf zwei unterschiedlichen Lagen. Also ich habe alle ältesten Reben am Buchberg in Straden und auf der Klausen zusammengefasst. Im Prinzip auch Ortsmann.
Oh, das ist richtig lecker. Ja, ein bisschen mehr Power wieder.
Ja, es ist jetzt schon eine Spur lauter, expressiver halt. Aber das ist ja vielleicht eine Spur aromatischer, wahrscheinlich auch aufgrund der Böden.
Der Hintergrund ist, je älter die Rebe, das ist jetzt relativ simpel, desto weniger Trauben sind drauf und desto höher ist die Konzentration.
Noch weniger als eine Flasche.
Noch weniger geht fast nicht mehr.
Ja, deswegen ist es auch so teuer.
Genau, deswegen ist es so teuer. Irgendwer muss die Arbeit zahlen.
Ja, sicher.
Und wir lassen den dann 3 Jahren in großen alten Holzfässern, damit er sie ausreifen kann. Aber ja, das ist was sehr Intensives. Da ist kein Plan dahinter, das ist keine Idee. Das ist, was es ist. Es sind enorme Konzentrationen, es sind enorme Vielschichtigkeiten, enorme Länge, Druck und Tiefe. Aber es ist auch das Weinbaugebiet Vulkan und ein bisschen anders. Wir haben ein bisschen pannonischen Einfluss. Also man kann schon fast ein bisschen mit Südburgenland vergleichen. Also es kommt ein bisschen Kontinentalklima rein. Und wo die Kathi zu Hause ist und wo der Südsteiermark ist, ist es etwas höher und kühler. Auch spätreifender.
Wie hoch sind wir da, die höchsten Lagen oder die niedrigsten?
Also in der Südsteiermark fängt es bei 350 Meter an und geht rauf auf bis zu 600 Meter im Kitzegshausaler Gebiet.
Und bei uns fängt es bei 280 an ungefähr und geht bis 400, 420. So leicht gesenkt. Etwas wärmer, vielleicht etwas früher und insgesamt im Wein auch etwas, wir sagen, dichter dazu, also stoffig der Weinsprache.
Eigentlich sagt man, also Vulkanland heißt ja nicht umsonst Vulkanland. Da geht es ja um erloschene Vulkane oder Kögel, wie wir da dazu sagen.
Kegel, genau.
Nicht Kegeln, Kegelbahn, sondern Kögel. Genau. Okay. Und auch wo ich herkomme, aus Hartberg, haben wir einen Ringkogel quasi, ne? Ist ja auch einer davon und ist jetzt auch mehr oder weniger ein neu erschlossenes Weinbaugebiet. Ja? Man hätte es nicht glauben mögen, als ich zum Weintrinken angefangen habe. Dass es in Hartberg einmal trinkbare Weine gibt, gibt es aber tatsächlich mittlerweile ein paar. Wie lang ist das in etwa her? Beziehungsweise, oder wie, inwiefern, wenn du das ganze Gebiet jetzt nimmst, wie viel ist da wirklich vulkanisch oder tuffig oder basaltisch? Weil eigentlich ist das eher wenig, oder?
Das ganze Weinbaugebiet ist riesig. Das geht eben vom Ringkogel bis zur Mur. Das sind mit dem Auto 1,5 Stunden ungefähr. Und wir hatten immer das Problem, dass es so zersprengelt war. Und es gibt nur Weinbauinseln. Und diese Inseln sind tatsächlich sehr oft um Kegeln, also egal ob es vulkanisch sind oder bei euch oben sogar Schiefer oder in meinem Fall halt Kalkstein oder Schotter. Aber es gibt an ungefähr so viele Vulkane, wie es am Eisenberg eisenhaltigen Boden gibt, also genug.
Und wie unterscheidet sich denn das Arbeiten im Weingarten durch die verschiedenen Böden? Gibt es da eklatante Unterschiede? Zum Beispiel jetzt bei der Ernte, ist das irgendwie immer früher oder immer später bei einem von euch beiden?
Also ich glaube, der Boden ist das eine, aber das Kleinklima macht da den größeren Unterschied.
Obwohl es nur 30 Minuten Unterschied ist.
Ja, aber wir merken das allein, die Diversität im eigenen Weingut zwischen den eigenen Lagen. Das sind 15 Kilometer dazwischen und du hast eine andere Seehöhe. Und du wenn du zum Beispiel näher an der Choralpe bist, bei den Lagen im Kitzeck-Sausaler Gebiet, wir haben da beispielsweise die Lage Flamberg, da kommen die kühlen Winde von der Choralpe, die Trauben brauchen wesentlich länger, um reif zu werden, wachsen in diesem kühleren Kleinklima, du hast von Natur aus eine höhere Säurewerte, du gehst natürlich auch später in diesen Weinberg rein zur Ernte. Und für mich ist das immer so im Herbst, wenn der Christoph sagt, so, er fängt jetzt an, morgen mit der Lese, dann weiß ich, 3-4 Tage Schonfrist habe ich noch, aber da muss ich auch raus.
Also prinzipiell immer ein bisschen früher bei dir.
Das kann in manchen Jahren positiv sein und in manchen Jahren natürlich negativ. Das heißt, dieser Lesezeitpunkt, der ist heutzutage innerhalb von 1, 2, maximal 3 Tagen, muss die Traube vom Stock getrennt werden, um eben alles zu beinhalten, was wir wollen, weil danach gibt es keine Möglichkeiten mehr, kein Ausritt. Also das ist das Wichtigste überhaupt.
Und es ist auch so, in der Steiermark hilft es, wenn du die Erfahrung hast. Entweder hast du sie selbst oder du hast sie über die Generationen vor dir oder über das gute Miteinander mit den Winzerkollegen. Und das ist ja bei uns super. Es ist schön, es ist wirklich super, in der Steiermark zu arbeiten und zu leben, weil das Miteinander toll ist. Und wir müssen uns jedes Jahr neu einstellen. Also auch die letzten Jahre mit den Klimaveränderungen, die Wetterextreme, die Lesezeitpunkte, es ist eigentlich nichts mehr, was ich sagen kann, so läuft, sondern es ist ein Rausgehen und Schauen und Kosten, wie schmeckt es im Weingarten.
Weil du, eine Frage noch, Willi. Du meintest ja vorhin, durch die Umstellung auf Bio hat sich zum Beispiel auch die Traube verändert, die Schalen sind dicker geworden. Wie viele Jahre braucht es, um das wirklich festzustellen? Weil das geht ja bestimmt nicht von einem Jahr aufs nächste, oder? Dauert länger, oder?
Also ich würde sagen, es dauert 5 bis 7 Jahre, bis du es wirklich im Weingarten spürst. Und dann dauert es aber noch einmal ein paar Jahre, bis du es dann auch im Wein schmeckst.
Das heißt, man muss ja immer sehr vorausschauend arbeiten, sozusagen. Klar.
Aber das ist Weinbau generell. Die alten Reben, und das sieht ja auch bei dem Wein von Christoph im Glas, das ist das, was wirklich Sinn macht. Aber das hat auch nicht sein Vater gepflanzt, sondern das haben die Urgroßväter gepflanzt.
Krass.
Ja. Und irgendwo bedeutet Weinbau auf dem Niveau auch zu sagen, ich nehme mein eigenes Ego oder das, was mir gerade vorschwebt, ein bisschen zurück und schaue, was passt wirklich in die Gegend, was macht Sinn hier, was ist auch irgendwo enkelgerecht und nachhaltig.
Also ist das eigentlich die alten Reben für Olivia, sind das dann jetzt im Endeffekt theoretisch?
Wenn du jetzt was neu auspflanzt, ist es für die Enkelkinder wahrscheinlich. Ja.
Wow. Ja, cheers.
Ja, sehr zum Wohl.
Yes.
Ist bei euch auch Leitsorte Sauvignon, Christoph?
Bei uns im Betrieb ja. Im Vulkanland ist, glaube ich, immer noch Weißburgunder, Welschriesling die Hauptsorte.
Sehr burgundischer, sage
ich. Eher burgundisch. Okay, ja. Es ist ein bisschen wärmer.
Ja, Prost, Prost, oh,
cheers.
Prost.
Ja. Das klingt Prost. Wie in so einem Spa mit so Klangschalen. Ja.
Du musst nochmal zum Willi vorbeikommen mit der Flasche.
Da hinten ist der Wein jetzt so beliebt, dass wir gerade auf die Preislisten geschaut haben. Ich habe extra gesagt, bitte nachschenken, bitte nachschenken. Guter Marketinger. Also bei euch im Betrieb ist Sauvignon die Leitsorte, aber generell sonst in der Gegend nicht. Eher burgundische Rebsorte.
Ich glaube Weißburgunder sogar. Ja. Die Böden sind karg, es ist etwas trocken, es ist auch leichter für Weißburgunder, Grauburgunder. Wir haben ein Thema Traminer. Das gibt es sonst nicht so oft in der Steiermark. Die brauchen eben wärmere Böden und ein bisschen frühere Lese.
Den berühmten Klöcher-Traminer.
Das ist auch eine Aromarebsorte, oder?
Ja, das ist genau für die Körle. Es gibt ja immer so ein bisschen Restsüß und Alkohol ein bisschen höher.
Das habe ich nämlich schon gemerkt. Ja. Ja, aber ist mir das, also werden da viele Aromarebsorten sind da zu Hause, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, oder?
Ja, Sauvignon, Muscatella, Traminer.
Ah ja, sind das schon mal drei.
Ja, sag's eigentlich schon. Ich meine, die ultimative Bockhändl-Rebsorten, es gibt ja die berühmten Sulmtaler-Händl.
Fast die Bockhändl-Rebsorten.
Wirklich, der Burger dauert so lange, der Buchberger kann der nicht schneller kochen, ich verstehe das nicht.
Ich habe gestern noch...
Jetzt denke ich schon auf Backhändl, wir haben ja die berühmtesten Händl in der Steiermark, die Sulmtaler-Händl. Ne?
Aber da braucht man Muscatella.
Ja, ist so. Da erspart man sich dann tatsächlich auch die Zitrone, das ist hervorragend.
Die Backhändl-Rebsorte, oder?
Muscatella und Bockhändl ist ein perfect match.
Was? Und unser liebster Spritzer eigentlich auch.
Ja. Trinkt ihr wirklich Muscatella-Spritzer?
Wollte ich gerade fragen, ja.
Im Sommer im Buschenschank.
Jetzt, was du fragst.
Brauchst du noch einen, gell?
Na, der originale und klassische Spritzer ist Welsh Riesling, aber Muscatella ist für den Sommer sehr fein. Kann ich nur empfehlen.
Weil ohne Willi Zutaten. Kommt ja nur, was kommt bei dir an Spritzer? Veltliner, oder?
Ja, das ist, weiß ich nicht, das ist so Gewöhnungssache so und irgendwie, ich sage immer, am besten sind es für mich neutrale Rebsorten, obwohl im Sommer lasse ich mir so einen Muscatella-Spritzer schon ein rein. Ja, genau, ja.
Das passt dann. Würde ich auch gerne mal probieren im Sommer.
Ja, Curly, du musst uns besuchen kommen, weil das muss man schon sagen, wenn du sagst Weinreise, da musst du in die Steiermark fahren.
Ja, es liegt nicht an mir. Es liegt hier an dem...
Es liegt an Willi.
An Willi hier. Wir haben
ich bin ja nie zu Hause.
Du nimmst mich ja nie mit. Das ist das Problem.
Ja. Ja, aber es ist auch unabhängig, auch wenn der Willi daheim bleibt, die Gastfreundschaft ist ja bei uns in der Steiermark
stimmt,
wirklich
groß.
Stimmt,
ich komme einfach mit Luigi, das ist ja perfekt.
Und bei uns... Auch kannst die Weingüter alle besuchen. Viele haben eine so tolle Gastronomie dabei, der Buschenschank, wie ich jetzt eh schon erwähnt. Also Wein, Kulinarik, Landschaft, die Kombi ist schon ziemlich fein.
Ja, ich muss auf jeden Fall nächstes Jahr eine Österreich-Welttournee machen. Da wird auf jeden Fall einiges abgearbeitet. Das habe ich schon auf der Karte.
Hat man bei dem... Also zwei Fragen jetzt noch, glaube ich, bevor der Burger kommt. Die zweite, da geht es um das letzte Jahr, um einen Regen, nur damit wir es nachher nicht vergessen. Aber was ich vorher noch fragen wollte, wenn man so irgendwie das Internationale anstrebt und sagt, man hat jetzt eine langfristige Mission, Sauvignons so schmecken zu lassen, dass die wirklich nach Steiermark schmecken, was ja ein großer Aufwand ist und auch bedeutet, dass man eine gewisse Ertragsreduktion hat und dann kommt eine Pandemie. Und die Pandemie hat in der Steiermark dafür gesorgt, das muss man sich jetzt, das wissen hier die deutschen Kollegen nicht, aber vielleicht die Österreicher. Also die Steiermark, besonders die Südsteiermark, war wahrscheinlich das meistbereiste Land in Mitteleuropa. Da hast du von vorn bis hinten keinen Tisch gekriegt. In jedem Lokal war nur noch Anrufbeantworter. Hotelzimmer waren komplett ausgebucht, weil eben die internationalen Reisen nicht möglich war. Und ganz Ostösterreich in die Südsteiermark gepilgert ist. Ob man sich da manchmal überlegt, hey, es ging da leichter wieder?
Wir dachten, das liegt an uns, dass die alle kommen.
Endlich haben wir es geschafft.
Ich glaube nicht.
Aber es war nur Covid.
Ja, das war schon eine arge Zeit. Also,
die Steiermark hat ja auch Jahreszeiten, wo Leute lieber kommen, weil wir haben keinen Ski. Tourismus in der Südsteiermark zumindest. Und Ende Oktober ist dann nochmal zugesperrt und dann hat man 2-3 Monate ein bisschen Ruhe und kann Familienurlaub machen. Aber da ist wirklich durchgegangen und da haben die Leute schon, wir sagen, aus dem letzten Loch pfiffen. Und waren dann teilweise sogar froh, wie der Massenansturm wieder weg war. Aber wir haben uns schon gedacht, vielleicht könnte man es sich leichter machen. Aber die Frage stellt sich nicht mehr, weil es die Zeit hat sich gedreht und es ist wieder leichter geworden.
Aber ein Mittelweg wäre auch gut, oder?
Also ich meine, wir zwei dürfen mal gar nichts sagen, weil wenn du das schaffst, dass du ein bisschen Abstand zum Weingut hast, ja? Also zum Beispiel nicht am Betrieb wohnst, dann...
Ist das so bei euch?
Ja, das ist so bei uns. Also wir wohnen in der Südsteiermark, wir wohnen auf der Lage Welles, wir sind mitten in den Weingärten, aber eben nicht direkt am Weingut. Und manchmal braucht man das, ja? dass der Kopf ein bisschen frei wird, dass du auch die Ruhe hast, um wieder zu reflektieren. Und das war eine intensive Zeit, aber im Endeffekt waren wir auch froh über diese Zeit. Ja? Weil du machst ja als Winzer, wir als Weingüter, wir haben ja beide auch Verantwortung für unsere Mitarbeiter, für die Familien. Während der Lese, da sind 50 Leute bei jedem Weingut von uns beschäftigt. Ja? Und dann kommt Corona und du machst dir natürlich auch Sorgen. Ja? Und da waren wir auch froh. Es war viel los, aber wir waren auch froh, dass viel los war. Ja.
Und also wir essen gern und haben teilweise auch selber Gastro und haben das natürlich mitbekommen. Viele von der Gastro sind auch da. Wir haben gedacht, 2020, das war es jetzt für uns. Also jetzt nach dem Frost 16 erledigt. Aber es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, besser. 21, 22 war eigentlich unglaublich. Aber wir haben schon gewusst, dass es nicht normal ist. Es war auch nicht normal. Aber natürlich, wir waren sehr, sehr dankbar, dass wir sehr viel Arbeit hatten. Und jetzt ist wieder ein bisschen anders und die nächste Herausforderung. Und egal wie alt der Betrieb ist, du kannst fast nicht mehr planen. Du musst wach bleiben und halt fit.
Etwas regnerischer jetzt, nicht? Wie war für euch der letzte? Also ich habe schon mit einigen Winzern auch Kontakt gehabt, so vom letzten Jahr. Wie war das bei euch? Ich meine, viele haben zwei Drittel tatsächlich weniger oder noch weniger.
Ja, es war schon fordernd. Also ich habe 45% weniger. Aber wir haben auch, als wir mit dem Bio-Weinbau begonnen haben, haben wir auch überlegt, wie schaffen wir das mit diesen Jahrgangsschwankungen? Ja? Also mit der Diversität von einem Jahr zum anderen. Wir kaufen ja keine Trauben zu, wir wollen das selbst produzieren. Und wir haben auch bewusst begonnen, Weine später in den Verkauf zu bringen, um uns auch unabhängig zu machen von einem Jahrgang. Also meine Weinkollektion, aber auch Christophs umfasst 2 bis 3 Jahrgänge. Und damit bist du natürlich auch entspannter. Ja? Du weißt, es ist ein schwieriges Jahr, es ist ein forderndes Jahr, aber wir geben sicher alles, dass die Qualität top ist. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und schaffen dadurch, dass wir quasi immer mehrere Jahrgänge dann auch in der Kollektion vereinen, auch davon uns ein bisschen unabhängig zu machen, auf wirtschaftlicher Sicht. Ja.
Was meinst du gerade, Frost 2016, da war nicht viel Traum übrig, oder?
Ich glaube, 10-15% sind übrig geblieben. Also war so ein, man sagt ja 100 Frost, aber wahrscheinlich kommt er in 10 Jahren wieder. Und da war das nicht das erste Mal. Wir haben ja in der Steiermark sehr oft Hagel. Ich weiß nicht, das haben wir, glaube ich, überhaupt vergessen. In der Steiermark regnet sehr viel. Wir sagen für Weinbaugebiet 300 bis 400 Millimeter zu viel. Und Hagelgefahr ist ständig da, vor allem auch die Apfelgegend, Willi, bei euch haben.
Welche Gegend?
Das hat er vergessen.
Oststeiermark.
Und das ist ein großes Problem und eben diese Unabhängigkeit von Wetterkapirolen geht im Weinbau im Prinzip nicht. Aber zum Beispiel diese Jahrgangsvielfalt oder das Portfolio verbreitern in der Hinsicht, das wäre ein Trick. Und durch den Frost war es dann noch prekärer. Also du musst ja ganz normal weiterarbeiten, als ob nichts passiert wäre. Wenn Gastronomen da sind, du arbeitest ganz normal das ganze Jahr und hast nur 15% oder 20% Einnahmen. Kannst in 2 Sekunden zusperren. Und das ist bei uns ähnlich. Und da haben wir uns, müssen wir uns überlegen, wie das klappt. Und natürlich der Fokus auf Terroir und Herkunft hat uns geholfen und auch stabilisiert. Aber es ist natürlich auch ein sehr schmaler Weg. Das ist weniger massen- und breitentauglich, sondern du bist schon ziemlich speziell unterwegs und da brauchst du dann schon fast den ganzen Globus. Und nicht mehr nur Graz.
Also viel Export sozusagen. Dann.
Zum Teil, ja, aber sehr viele Leute, die das verstehen und die das genau wollen und die das auch wertschätzen und da muss man sich halt weiter ausbreiten.
Aber lernt man dann dadurch auch, dass es dort auch mehr Leute gibt, die sich dafür interessieren, aus so einer Lage raus vielleicht so, dass man dann sagt, okay, wir machen jetzt danach auch mehr Export, weil dort gibt es offensichtlich Leute, die diese Herkunft zu schätzen wissen?
Du machst im Prinzip den Wein, den du glaubst, der richtig ist, der deine Region reflektiert und hoffst, dass es genügend Leute gibt, die das mögen. Und nicht umgekehrt. Umgekehrt wäre, du schaust, was gerade geht und gehst heim und machst das und lieferst das, was die Leute benötigen, sozusagen. Aber der umgekehrte Weg ist der, der uns mehr Freude bereitet, aber sicher ein bisschen langwieriger ist. Und ich rede jetzt nicht von mir, sondern von der Steiermark allgemein oder die Steiermark, die eben weiterkommen will.
Nur waren die Zeiten ja auch nicht immer so. Jetzt kommen ja die Schattenzeiten der Steiermark. Ist es im Nachhinein ein Riesenvorteil, dass die Generation davor so big war mit Volumen, mit Wein und oder sieht man das heute, traut man sich da gar nicht zu reden über die Zeit, über die großen Wölschriesling, Steiermark, SDK-Zeiten.
Nachdem keiner zuhört, kann man ganz offen reden.
So unter uns.
Naja, komm, ist ein ehrlicher
also,
Podcast.
Ganz ehrlich, ich glaube, erstens einmal haben sie uns eine Basis geschaffen, die uns auch gewisse Dinge ermöglichen. Weil der Umstieg auf Bio, dieser Fokus auf die Qualität, auf Terroir, auf Herkunft, die Einschnitte auch in den Erträgen, das muss man sich ja auch als Betrieb leisten können. Und da ist es schon gut, dass die Eltern eine solide Basis hingestellt haben. Ja, dass jedes Weingut hat einen tollen Keller, wir können arbeiten. Und wir haben natürlich, du sprichst die Weinstilistik an. Ja, und das war ja auch das große Hindernis zur damaligen Zeit im Export. Man hat nicht gewusst, wofür steht die Steiermark. Es war frischhaftig steirisch. Und parallel dazu lagen Weine, die sehr voluminös waren, ja, Double Oak, kleines Holzfass, gib mir. Und irgendwo ist dann die Suche nach, was ist die Steiermark? Was ist die Identität? Wie schmeckt die Region? Und das war für uns ja auch eine Chance als Generation, zu sagen, wir gehen einen eigenen Weg und wir suchen nach dieser Identität. Und ich glaube, dass wir uns gar nie so entwickelt hätten oder diesen Weg auch gegangen wären, wenn wir nicht damals das gespürt hätten, wenn wir so weitermachen, dann wird es belanglos.
Aber wir haben können einige Dinge umsetzen und machen, die uns der Name teilweise erlaubt hat oder zumindest die Nachfrage nach gewissen Sorten. Das war auf jeden Fall positiv. In der Zeit haben wir uns dürfen verändern. Mittlerweile ist es seit ein paar Jahren dort angekommen. Das hat tatsächlich geholfen. Ja. Aber ohne den Willen und den Wahnsinn, wie wir gerne sagen, also den Irrsinn, ja, den unsere Eltern aufgeführt haben.
Ich meine, ich habe es jetzt ein bisschen provoziert natürlich, aber es war ja nicht alles. Also es waren ja, also wenn ich jetzt denke auf die großen Kranachberg zum Beispiel, 97 oder auf Waldemarfeitl oder sonst was, das war ja alles groß. Aber da waren wir halt so in Findungsphase, irgendwo zwischen, wie du richtig sagst, so säuregeprägte Wörschelsling Allee und das und die Bordeaux-Kopie dazu, so ein paar Bordeaux-Blanc-Geschichten. Aber da waren ja teilweise unglaublich gute Sachen dabei. Und dass man das jetzt so machen kann, wie man es jetzt macht, war ja auch der Verdienst. Ne? Also man muss ja alles mal ausloten, um dann irgendwo dorthin zu kommen, wo ihr jetzt seid.
Wir haben teilweise die Weine, eben, was du 97 angesprochen hast, die haben wir wieder getrunken. Und in den Nullerjahren dann, also 2007, haben wir uns gedacht, warum können unsere Weine nicht wieder so schmecken wie 97? Das war nämlich ein Punkt und ideal und nicht so üppig, nicht so schwer, finessenreich, elegant, würzig. Und das war die Idee, wie schafft man es heutzutage mit einem anderen Klima, anderen Voraussetzungen, solche finessenreiche, elegante Weine ohne zu dick aufzutragen zu schaffen? Und dann haben wir gemerkt, okay, eigentlich müssen wir uns nur ein bisschen zurückhalten und ein bisschen mutiger sein und das war's eigentlich.
Probiert ihr oft so ältere Weine von euch selber, um zu vergleichen? So?
Kathis Papa hat einen ganzen Keller voll.
Ja, also.
Das ist dann hilfreich dafür.
Das ist gut. Nein, erstens trinkt man es auch sehr, sehr gerne. Und was ist das Schöne am Wein? Ja, dass du eine Flasche aufmachst und von dem Jahrgang erzählen kannst oder vielleicht eine persönliche Geschichte dazu teilen kannst und dich reinfallen lassen kannst. Und das gelingt halt mit gereiften Weinen. Ich finde, das macht nochmal umso mehr Freude.
Darf ich noch was sagen, was Wein anbelangt, allgemein? Damit
nein,
das vielleicht
nein, darfst du mir nach.
Dann nicht. Na bitte.
Das ist nämlich für uns sehr wichtig. Wein ist das einzige Lebensmittel im Prinzip, das einen Platz abbilden kann und ein Jahr. Ein Vegetationsjahr, das muss man sich immer vorstellen. Das ist irre. Ne? Also du trinkst und er weiß, der ist von dem Platz und dann sagst du noch, das ist 17 oder 7. Das ist krank, ne? Das ist komplett irre. Aber das ist das mit Abstand das Fantastischste. Und ich habe mir immer gewünscht, wenn ich mal ganz alt bin, weiß ich nicht mehr, was ich gestern gegessen habe. Aber ich weiß, wie das Jahr 2004 war, weißt du? Ja, kurz vorm Abkratzen. Wie war das 97er Jahr? Ah ja, was hast du gestern gegessen? Keine Ahnung.
Und was war das beste Jahr jetzt in den letzten 10 Jahren?
21, 19, 17.
Ich hätte das Geburtsjahr unserer Tochter gesagt, aber
20 war eher schwierig. Nein, also das klingt jetzt so blöd, aber unsere Eltern haben auch noch die Schwierigkeit gehabt, dass in den 80ern und 90ern, da hat es 3 oder vielleicht 4 gute Jahrgänge gegeben. Das war immer so schwierig, das Wetter.
Du meinst in den ganzen 20 Jahren sozusagen?
Also in den 80ern war es 83 und in den 90ern war es 97 und 99. Und alle anderen Jahrgänge waren schwierig. Sie haben nur damals nicht gewusst, wie scheiß schwierig das ist, weil sonst hätten sie, glaube ich, aufgegeben und wären irgendwo anders hingezogen. Aber mit der Klimaveränderung haben wir wirklich das Glück, dass wir auch bessere Bedingungen haben für unsere Weine. Also die Jahrgänge werden schon
besser.
Also
das kommt ja aber auch, liegt aber auch an der Sorte, an der Rebsorte sozusagen. Und es gäbe ja auch bestimmt Rebsorten, wofür der Klimawandel das nicht so optimal wäre, oder?
Es tut uns leid zu sagen, aber bis jetzt hat es zumindest dem Weinbau der Steiermark eher gut getan. Der menschengemachte Klimawandel, wie wir alle wissen.
Jetzt gehen wir die Heizung an, Leute.
Aber hat natürlich mit der Region zu tun, ja.
Ich finde es leibend, wer im Publikum trinkt denn gern Hände hoch Sauvignon Blanc? Also generell so. Also gar nicht so viel, was mir jetzt wieder bestätigt, weil ich muss auch sagen, dass ich mir mal ein Sauvignon bestelle, passiert eigentlich so gut wie nie. Also das ist jetzt, das ist nicht gekauft heute, außer steht Steiermark diverse Produzenten drauf. Weil du hast sonst immer so eine Katzenpisse, irgendwas im Gesicht. Und alles ist laut und aromatisch und dann sauer und kurz. Und die Säure ist nicht so wie, die ist hoch, aber nicht so wie bei Riesling, dass du so einen langen Säurebogen hast, sondern so eine spitze Säure, die so fast so alkalisch, so batteriesäuremäßig.
Das klingt schrecklich.
Und dann, ja, das ist aber auch so. Probier mal viel Sauvignons aus irgendwo her, ja. Nee. Und dann hast du hier dann doch solche Vertreter, die dann ja so eher dezent und super daherkommen. Und das ist schon, weiß ich nicht, also ist für mich wirklich das größte USP, was die Steiermark in den letzten Jahrzehnten oder Jahrzehnten geschaffen hat. Weil das ist schon wirklich beeindruckend, dass du Sauvignon so hinkriegst. Weil Sauvignon, glaube ich, da waren wir mal auf einem Panel, auf einer Bühne, ich habe über Bockhändl geredet und du tatsächlich über Wein, also kennst du da besser aus bei dem Thema. Aber da war auch das Thema, das du gesagt hast, und das beeindruckt mich bis heute, dass dir Sauvignon den kleinsten Fehler im Weingarten nicht verzeiht. Also das sofort hast, und das ist ja bei anderen Rebsorten, da hast du mal, ja, wischiwaschi. Aber bei Sauvignon ist ja dann wirklich, wenn das dann in so was Kitschiges, Gelbfruchtiges geht oder in die umgekehrte Richtung, und das ist alles Weingarten, oder?
Absolut. Es ist ja der ehrliche Podcast und auch wir.
Ja, ja. Sonst das auch nicht gekauft.
Das wollen die Leute hören. Das wollen die Leute. Ehrlich, Brothers in the Building.
Auch Let's wir go. Würden uns manchmal irgendeine autochthone Rebsorte wünschen, die niemand kennt, die es nur in der Steiermark gibt und wo das klar ist, du riechst rein und du redest nur über das Terroir, weil das ist geil, das ist Steiermark.
Kann man aber sowas nicht kreuzen oder im Labor entwickeln, die der Steiermark Noir oder so?
Bitte rausschneiden.
Ja, aber es ist tatsächlich so. Wir arbeiten halt mit dem, was da ist. Wir arbeiten gern mit Sauvignon Blanc, wir arbeiten gern mit Burgundersorten, allen voran beim Morillon, das muss man ja auch erwähnen. Und das sind Rebsorten, die unglaublich gut reflektieren, wie du arbeitest. Du musst ehrlich arbeiten, du musst authentisch arbeiten, du musst gut arbeiten. Und das ist eine große Herausforderung, aber das ist auch, das motiviert uns auch. Wir wollen ja auch jedes Jahr was Gutes hinlegen und was Gutes machen. Und ich finde, manchmal ist es besser, du hast eine Herausforderung und du sagst so, und die stemmen wir jetzt, als dass es so dahin plätschert. Und die Steiermark als Gebiet, aber auch unsere Rebsorten, die fordern uns. Und das ist gut so.
Wie verbreitet ist auf der, also wenn jetzt so auf der Welt, wie viel Sauvignon Blanc gibt es jetzt auf der Welt außerhalb von der Steiermark? Weil du meintest, es gibt so vielen, der nicht gut schmeckt. Wie verbreitet ist denn die Sorte so, wenn ihr das so einschätzen müsstet?
Wie verbreitet
Sauvignon Blanc? Wie viel Sauvignon Blanc gibt es auf der Welt? Wenn du jetzt sagen würdest, von allen Rebsorten, 2%,
50%. Also ich müsste jetzt lügen, da gibt es sicher Sommeliers, die sind bei Zahlen besser als ich, aber ich würde sagen, die meist angebauteste Weißwein-Rebsorte der Welt ist Irene, die keiner kennt, aber in Spanien wächst.
Was,
dann wahrscheinlich der Chardonnay und irgendwann kommt dann auch bald einmal der Sauvignon. Also Sauvignon gibt es überall. Sauvignon ist ja auch verwandt mit Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon wächst auch am Autodach, wenn man das will. Also das wächst überall und wächst auch da. Und Sauvignon, Sauvignon Blanc ist da ganz ähnlich. Und so schmeckt es auch oft. Ich meine, kostet Cloudy Bay oder so. Ja, kann man ruhig sagen, dass das nicht gut ist.
Die Leute werden es trotzdem weiter trinken. Ich tue jetzt dem Label ja nicht unrecht. Aber das ist halt Wahnsinn natürlich. Ne? Also das schmeckt halt uniform. Und da ist genau das, was du vorher gesagt hast. Ihr schaut, was passt in die Region, was schmeckt wie, was daher ist. Und andere machen es halt so, ja, was trinken die Leute gern? Und so wird es dann produziert. Ne? Und es geht mit Sauvignon auch schon gut auch.
Ja, man, uns ist bewusst, dass Sauvignon nicht Chardonnay oder Weißburgunder oder Riesling ist. Aber wir, deswegen steht schon Sauvignon drauf, weil es sollen Terroirweine sein aus der Steiermark. Deswegen versuchen wir die Steiermark fett vorn drauf zu schreiben. Und so schmeckt das dort. Und ob es jetzt ein Sauvignon ist oder ein Welsh oder Weißburgunder, die Steiermark stülpt sich immer über die Sorten drüber. Und das ist dann wahres Terroir oder wahre Herkunft. Das wär ideal.
Das ist eigentlich auch ein schönes Weinschlusswort.
Es riecht schon so gut.
Ja, ich krieg da gerade so diese wunderbaren Leberkäse. Was ist, das ist kein Brötchen. Der Lenny hat gebacken gestern Nacht noch extra, weil was? Der Steirer nur den Leberkäse mit hat und nicht die Brötchen.
Was? Lenny, der Backwurst.
Lenny, was haben wir da genau? Ja, du hast ja gesagt, du hast gebacken. Jetzt komm her. Jetzt erklär mal, was du hier gemacht hast, da für einen Bann.
Vielleicht habe ich sie doch wirklich auch nur irgendwo abgeholt in der Bäckerei.
Ach so, okay.
Das ist der ehrliche Podcast.
Willi einfach so enttäuscht.
Also wow. Den weißen Spritzer hast du nicht verdient heute. Na, ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ich glaube, wir können auch jetzt alle eine kleine Unterlage vertragen, die gleich kommt, von meinem angeblichen Großcousin. Wirklich. Guten Party von früher, der sehr gut drauf ist, weil der TSV Hartberg letzte Woche Rapid geschlagen hat, zu Hause in Hartberg. Rapid gewinnt das Fußball jetzt, Randthema. Robi, was hast du hier mitgenommen?
Ja, will ich
schon zugreifend essen.
Ja, bitte. Freut mich voll, dass ich da seid, auf bei dir in Berlin, in der Freundschaft, gemeinsam mit Steiermark Tourismus, was natürlich auch voll cool ist. Wie du schon gesagt hast, ich bin der Robert Buchberger. Heute in der Früh sind wir von Graz nach Wien geflogen und du weißt ja, es war für mich wieder coole Geschichte, weil wir sind ja von Hartberg und eigentlich waren wir fast gleich schnell in Wien wie in Graz. Ich bin aber nach Graz gefahren mit dem Auto. Dann sind wir nach Wien geflogen und von Wien nach Berlin weiter. Also den Leberkäse immer im Gepäck, damit er gut ankommt. Weil ich hab den Ganzen nicht vertraut. Also ich habe mir gedacht, ich nehme den Leberkäse, gehe wirklich selber mit, dass da nichts passiert, dass er da ist.
Das finde ich gut.
Hervorragend. Er ist da und schmeckt gut.
Also Leberkäse. Gut, ja. Ich habe einen Hirschbirn-Leberkäse mitgenommen.
Hirschbirn-Leberkäse. Was ist Hirschbirn?
Die Hirschbirn ist von uns, vom Böllauer Tal, eine alte Birnensorte, weil unser Mundartbegriff für den Herbst ist Hirsch in Mundart.
Okay.
Und wow. Hat mit Hirschen nichts zu tun. Also der Hirsch,
ja, gut, dass du sagst,
ist jetzt eigentlich ein
also bei Herbstbirne, die in Vorarlberg auch Subierer genannt wird.
Richtig.
Oder eine ähnliche Form. Genau.
Also die Herbstbirne wird bei uns gedörrt in einem jahrhundertalten Verfahren. Die gedörrte Birne wird dann klein gehackt und kommt dann in unseren Leberkäse rein. Und unser Leberkäse ist wirklich ganz so Spezielles. Ein Warmbrät-Leberkäse.
Ich habe tatsächlich gestern Hirschbirnen-Pastete von dir gegessen auf meinem Brot, weil wir zu unserem Jubiläum so eine krasse Box gekriegt haben, wo alles mögliche
ein Brätli aus dem Box, danke,
ja,
dafür.
Das war phänomenal.
Es gibt halt noch einmal ein Brätli aus dem von dir bei der freien Verkostung.
Genau, es gibt noch ein Brätli aus dem und ich war gern bei eurer 100. Folge dabei gewesen. Da habe ich selber in der Südsteiermarker Verkostung gehabt und jetzt bin ich heute da, also freut es mich umso mehr.
Ja, voll, es war mega, weißt du, danke für
doppelt
die...
Doppelt hält besser.
Genau,
da war ja, genau, es gibt danach auch noch ein Jausen und noch einen kleinen Bonus. Ich bin nämlich der größte Käferbonus einen Salat-Fan, den es gibt. Und das hat natürlich die Renate aus dem Jolesch sofort gecheckt und auch noch einen Käferbohnensalat mitgenommen. Danke, Renate, für die Vitamine.
Beste.
Bester Schnitzel Berlins übrigens. Bester Schnitzel. Roberto, du bist ein großer Champagner-Afficionado. Ich schulter noch Flaschen, die trinken wir heute.
Ja, genau, das machen wir heute. Gute Idee. Letztes Mal bist du bei uns warst, weil da habe ich von deinem Podcast gefragt, das ist glaube ich 2 Jahre her.
Ja, du machst auch einen Podcast.
Genau, der
heißt Wurstgeflüster.
Und ich bin nur zu meinem eigenen Podcast gekommen, weil der William Podcast macht und vor 2 Jahren sagt er mir, er macht einen Podcast und ich glaube, es war eigentlich eine 5. Folge oder so, denke ich mir, was ist denn ein Podcast, noch nie gehört. Und dann habe ich was angehört, weil ich ja lieber Freund bin von dir und weil ich mir gedacht habe, ich probier das einmal. Und dann hat's mich wirklich gefesselt.
Und weil ihr auch so ähnlich aussieht, das macht natürlich auch Sinn.
Ja, das macht unsere Brille. Wir haben das gleiche Label aus Hartberg.
Ja, ja, ich sehe es schon.
Andy Wolf, by the way. Kannst du ruhig sagen.
Andy Wolf, unsere Freunde. Andi und Wolfi, super Brillenmanufaktur aus Österreich.
By the way. Liebe Grüße nach Hartberg.
Super,
und du bist mein auch Fans. Noch nebenbei freischaffend und hast hier für alle, die gern Geräusche
aus der
Musik hören.
Was ist das?
Eine sogenannte Wurstplatten.
Nee, aber Wurstplatten macht.
Das ist so nice, ja.
Das ist eigentlich das? Als Geschenk für einen Curly gedacht.
Das ist so nice.
Wir haben die Töne aufgenommen von den Schweinen und von den Rindern im Böllauertal, vom Schlachten, vom Zerlegen, vom Wursten, vom Grillen. Haben das die Töne dann untereinander gesampelt.
Okay.
Und so ist eine Lounge-Musik draus entstanden.
Das ist dann entspannt.
Was man sich so beim Leberkäse-Semmeln essen.
Okay, da muss ich ohne meine Freundin hören, aber ich werde schon auf jeden Fall.
Das werden wir uns bei der freien Verkostung, also das ist quasi die erste Nose-to-Tail-LP, die es gibt.
Genau. Und wir haben sogar in der Steiermark gepresst bei Austria Vinyl, also das ist regional auch noch. Und innen drinnen, schauen, Curly, schaut es aus wie extra Wurstblattl.
Mega.
Und wir haben wohl auf 600 Stück das Ganze nummeriert und mittlerweile ist das Ding ja schon unter Plattensammlern wirklich gefragt.
Ja, geil.
Wie oft hast du bei uns angefangen, bei den 600?
Eigentlich nie, weil wir wirklich, ich habe so einen Stempel, der Stempel immer durch und ich bin bei 505, also 100 habe ich noch.
Cool.
Da müssen wir noch pressen, so wie das Kernöl.
Sau gut.
Mega
kann man Idee. Auf jeden Fall da anbieten. Ich wollte ja mal Fleischhocker werden, ist ein unglaublich, finde ich, interessanter Beruf. Wer das genau wissen will, kann mit dir nachher sicher noch einen Spritzer trinken bei der Brettli aus dem Tisch.
Genau, richtig. Und wie gesagt, Willi und mich verbindet schon eine Freundschaft seit längerem. Über den Matthias König, ja. Der Kastorf König, mit dem bist du Schule gegangen. Und eigentlich, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, haben wir uns schon vorher kennengelernt, wie wir die Hardcore-Zeit gehabt haben.
Ja.
Im Oho, in Oberwart.
Was ist Musik, die Hardcore-Zeit?
Hardcore-Musik. Okay. Und ich glaube, ich war sogar bei dem Rausch dabei, was du beim letzten Podcast einmal gesagt hast, im B2.
Ja. Mit den College-Wichsern.
Fast. Das ist eine andere Geschichte. Was wir alles für Geschichten haben, finde ich super.
Nee, wirklich spannend.
Danke, Robi, dass du da bist, wirklich.
Freue mich.
Ich das sehr hart an. Du bleibst die ganze Woche, oder?
Also ist heute zumindest einmal, wie gesagt, gemeinsam mit allen vom Steiermark-Tourismus, was da sind, mit den Weinbauern, werden wir uns noch einen schönen Tag machen bei euch.
Danke, danke. Also ich hoffe, ihr genießt die wunderbaren Leberkäse-Brötchen. Ist jetzt oben, sind das Kürbiskern-Dinger?
Naja, der eigentliche Steirer Burger ist Kürbiskern-Weckerl mit Hirschbirn, Leberkäse, Apfel, Balsam, Senf von Steirer Krenn. Das heißt, in einem so einem Burgerweckerl haben wir alles, fast was die Steiermark zu bieten hat, außer Wein drinnen. Und bei der Bredeljausen haben wir dann noch eine Ruckwurst mit. Also,
die habe ich auch gehabt in dem Package.
Ja.
Das war krass.
Das ist auch eine Spezialität aus dem Böllauertal. Dann haben wir ein steirisches Gesöchts haben wir noch dabei, auf ein Hockerts.
Ja.
Hirschbirnpasteten. Das auch schon kennt's.
Kann der Curly irgendwann einmal ein eigenes Wörterbuch machen mit den ganzen Jausenausdrücken.
Das war verkosten darf davon.
Mindestens eins.
Cool. Dann würde ich sagen, bedanke mich für die erste Runde. Danke Kathi, danke Christoph, danke Robert. War hervorragend. Und jetzt gehen wir gleich direkt über in die zweite Runde. Wir brauchen jetzt nämlich den perfekten, wie man so schön sagt, Aperitifwein, der aus der Weststeiermark kommt.
Aber erstmal einen Applaus für unsere Gäste heute hier. Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Jetzt darfst du wieder.
Danke. Ich brauche ein zweites Glas, weil ich würde noch gerne die Sauvignon weiter trinken, weil es kommt jetzt nämlich auch meine Achillesferse ein bisschen.
Sehne.
Das Wasser.
Nein, aber der nächste Gast, nämlich die Kathi Strohmeier. Und jetzt gleich mal großen Anfangsapplaus.
Jawohl!
Danke, danke.
Ist nämlich heute bei uns als die Botschafterin quasi der Weststeiermark.
So ist es.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Warst du schon mal in Berlin?
Nein, erst einmal.
Erst einmal in Berlin.
Wow, wild, direkt Bergheinsfeder, oder? Willi. Ja, und so. Wie ist der erste Eindruck? So schlimm, wie man sich's vorstellt, oder?
Na, alles perfekt. Super Leute. Ihr seid auch witzig, also passt alles super. Guten Wein perfekt. Haben wir, gutes Essen natürlich, also wie soll es besser sein?
Sehr gut, da sind wir schon mal beruhigt. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist der
perfekte Aperitifwein,
oder wie meintest du?
Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ich trinke das tatsächlich sehr, sehr selten. Das ist eine absolute Spezialität. Nicht nur, also nicht in der ganzen Steiermark, sondern nur aus der Region Weststeiermark kommt es. Das nennt sich Schilcher.
Genau.
ist aus der Rebsorten Blauer Wildbacher. Und ich glaube, am besten erklärst du jetzt, was wir da haben, weil es wurde ja lange Zeit verpönt. Viele verpönen es heute noch.
Leider. Also ja, der Schilcher hat sie
das
wirklich...
Das ist halt deine Bühne, bitte überzeug uns.
Ja, genau. Also ich komme aus der Weststeiermark. In der Weststeiermark ist natürlich der Schilcher, also die Blaue Wildbacher Rebe, die Rebsorte schlechthin, sage ich einmal. Und der Schilcher ist ein sehr, sehr fruchtiger Wein, hat aber auch eine knackige Säure. Und ihr habt da jetzt bald im Glas unseren Luna Rosé. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Form von einem Schilcher. Ich habe gedacht, wenn ich euch jetzt gleich einmal einen Schilcher mitnehme, dann wird das vielleicht ein bisschen zu extrem werden, wer noch nie gekostet hat, deshalb unseren Luna Rosé. Luna steht am Etikett, Luna ist ja der Mond, also wir arbeiten bei dem Wein und auch bei unserem Chardonnay Luna nach den Mondphasen. Also die ganze Arbeit im Keller, im Weingarten, immer wenn man mit dem Wein zu tun hat, bearbeitet man nach den Mondphasen. Mein Papa hat sich da wirklich ganz gut eingelesen in das Thema und das ist ursprünglich von der Oma gekommen. Die Oma hat im Garten immer schon mit den Mondphasen gearbeitet und dann haben wir das eben auch über den, im Weingarten eben weitergeführt. Und ein Teil dieses Weins wird ganz klassisch als Schilcher ausgebaut. Also die Trauben werden bei uns gelesen in kleine Kisten, da passen ca. 12 bis 14 Kilo rein, kommen zu uns zum Weingut, werden dort gepresst, gerebelt, wie auch immer, also ganz normal, wie man einen Schilcher macht, hat ca. 20 Stunden Maischestandzeit und vergärt im ganz normalen Edelstahltank. Und der zweite Teil dieses Weines wird sofort heruntergepresst, hat dann also auch keine Farbe, kommt dann ins Holzfass, vergärt im Holzfass und wenn die zwei Weine, jeder Wein für sich extra quasi fertig ist, werden die wieder miteinander verschnitten. Das heißt, von der Säure her ist es milder als ein ganz klassischer Schilcher. Trotzdem hat man wunderschöne Roséfarbe. Und ja, er ist super schön fruchtig, hat schöne Beerenaromen, Waldbeeraromen und ist ein bisschen cremig, vielleicht so in die Vanillenote. Ja.
Also nur kurz, ich weiß jetzt nicht, wer hier drinnen sitzt oder zu Hause zuhört, der generell Schilcher-Aficionado ist oder schon öfter Schilcher getrunken hat. Vielleicht erklärst du kurz in zwei Sätzen, was genau Schilcher eigentlich ist. So von der Gesetzgebung oder wie es schmecken soll oder was die Stilistik vom Schilcher ist.
Gute also Idee. Wie in der Weststeiermark kommt nice Schieferböden. Dort wächst auch der Schilcher am liebsten. Schilcher, die Rebsorte davon ist der Blaue Wildbacher. Also aus dieser dunklen Trauben keltert man quasi einen Roséwein.
Also immer nur Rosé, immer aus Blauer Wildbacher?
Nicht immer nur Rosé. Der Blaue Wildbacher kann als Rotwein ausgebaut werden, dann heißt der Blaue Wildbacher. Und wenn er als Rosé ausgebaut wird, heißt er Schilcher.
Woher kommt das Wort?
Das habe ich mir auch schon gefragt.
Das kommt vom Schillern ursprünglich, weil das so schön schillert, die Farbe, deshalb ist das irgendwie dann einmal zu Schilcher umgewandelt worden. Und die Blaue Wildbacher Traube, es gibt in Deutschlandsberg einen Ort, der heißt Wildbach, also von dort kommt dann eben der Name der Traube.
Ich finde das ziemlich lecker.
Da hat man immer so ein bisschen, glaube ich, also soweit ich weiß, ist es nicht auch irgendwie in Italien heimisch, Wildbach, Norditalien?
Ja,
so,
es gibt Gegend? Auch in Italien die Blaue Wildbacher Traube. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen aushelfen. Ja, ist aber jetzt nicht so bekannt wie bei uns eben in der Steiermark.
Ja.
Willi, die älteste Herkunft ist am Ringkogel.
Am Ringkogel tatsächlich, wo ich her bin. Ach, da schau her, was man alles lernt.
Ich bin aufgeregt gleich.
Von diesem Vulkanländer, da bin ich wirklich aufgeregt. Wie viel Schilcher gibt es in etwa? Ich glaube, die ganze Weststeiermark hat so um die 700, 800 Hektar, glaube ich, Anbaufläche. Wie viel davon ist Schilcher?
Ja, gute Frage. Bei uns am Betrieb macht schon die Hälfte aus. Also Schilcher ist eine ganz vielseitige Rebsorte. Wir bauen außer Blauen Wildbacher Traube 7 verschiedene Weine aus. Ich glaube, 400... Ja, Hektar hat es circa in der Weststeiermark.
Und ist es immer nur oder großteils Aperitifwein, Jausenwein oder wo passt ein Schilcher am besten?
Schilcher passt super zu Jausen. Ich habe es vorher gesagt, ich trinke zum Bockhändl gerne Muscatella, da würde ich eher einen Schilcher dazu trinken. Oder man kann mit dem Schilcher auch einen Spritzer machen. Also Schulchermischung, wie man bei uns sagt in der Steiermark, ist das Beste im Sommer.
Also kann man Spritzer eigentlich mit allem machen, Willi.
Ja, man kann schon, ja. Mache, ich trinke mir. Ich habe einen Geschäftspartner hier, Schelle ist er da, wahrscheinlich in der Küche. Der trinkt auch sehr gern roten Spritzer. Ne? Aber wie in der Bibel schon gestanden, verschaut die Augen gingen auf. Wie in der Bibel schon immer gestanden, ne? Also wer rote Spritzer trinkt, der isst auch kleine Kinder. Das ist so.
Stimmt,
ja. Also Matthäus 2,5, das geht gar nicht. Ne? Aber du hast es schön beschrieben, weil das ist jetzt wirklich, also ich kenne Schilcher ja, ich trinke selten Schilcher tatsächlich. Und ich kenne das viel aggressiver, ja, mit viel mehr Säure, viel, fast ein bisschen fuchsiger und so. Aber das ist ja wirklich so elegant, schön, das hat auch eine gewisse Cremigkeit.
Genau. Eben das kommt eben durchs Holz. Und früher einmal war der Schilcher wirklich, ja, Essig will ich jetzt nicht sagen, aber sehr viele haben den Schilcher nicht trinken wollen, weil er wirklich extrem säurebetont war. Aber im Laufe der Jahre hat sich das natürlich auch gebessert und es ist wirklich super schön fruchtig und passt eben gut zu Jausen oder als Spritzer oder auch als Aperitif.
Mhm. Wie viel trinkt ihr davon selber? Also nicht in eurer Familie, sondern generell in der Steiermark, und wie viel ist der Export? Wisst ihr das circa? Oder das ist, glaube ich, schon eher Heimschlager, oder? Weißt du, wer was?
Mir ist es liegen, aber ich glaube, viel in Österreich und Frizzante.
Ja,
ich glaube, Frizzante ist sehr erfolgreich im nördlicheren Ausland.
Ja. Davon.
Skandinavien, glaube ich.
Frizzante davon, oder wie?
Ja, weil die Säure natürlich vorhanden ist und das
es wird eine lustige Aromatik
erdbeerig, hat. Oh, genau, es hat so was Erdbeeriges. Es kommt dann aber auch immer so ein bisschen, deshalb ist, glaube ich, auch super Jausenwein, weil oft so ein bisschen was Zwiefeliges auch kommt. Ne? So ein bisschen so leicht.
Erdbeere klingt gut auf jeden Fall.
Ja, ja, man muss, damit man Schilcher auch versteht, muss man verstehen, wie die Weststeiermark ausschaut. Also ich, wenn ich da hinkomme, als Südsteirerin, habe ich oft das Gefühl, es ist wirklich noch ursprünglicher. Du findest noch diese alten, schönen Holzhäuser. Es sind die alten Weinkulturen. Es ist ein bisschen alpiner, also es ist das kühlere Gebiet, das spürt man dort auch. Und es ist, könnte ja auch spannend sein für die Zukunft, ja, wenn es wärmer wird, wir haben das schon angesprochen, Klimawandel, dass es ein Gebiet ist, das von Natur aus eine gewisse Kühle hat. Es hat schon, es ist rauer, aber es hat so einen rauen ursprünglichen Charme.
Sehr gut erklärt.
Seit wann machst du Wein?
Ich bin seit 2020 am Betrieb. Unser Betrieb gibt es seit 32 Jahren, also Mama und Papa haben damit gestartet. Und ich habe die Weinbauschule besucht und mein Abschlussprojekt war der Wermut, den ihr vorher im Glas gehabt habt. Das war der weltweit ist der weltweit erste Schilcher-Wermut, also wirklich Schilcher als Basis, versetzt mit 10 Kräutern. Und ja, seitdem bin ich dann eigentlich auch zu Hause geblieben, noch mein Abschlussprojekt. Ich war in Rheinhessen auf Praktikum beim Battenfeld Spanier. Die waren auch schon bei euch im Podcast, habe ich gehört.
Grüße.
Schon her.
Genau. Und ja, bin zuständig im Keller, bin im Büro, bin im Verkauf, bin auf Verkostungen, Messen, oha, überall, wo man mich so braucht.
Aber wie kann ich mir vorstellen, den Weg vom Schilcher zum Schilcher Wermut? Was passiert da alles?
Ja, grundsätzlich braucht man mal den fertigen Schilcher, also so wie wir den jetzt zum Beispiel im Glas haben. Okay,
also das ist die Basis dafür,
genau,
sozusagen.
Genau, das muss einmal fertig sein. Und dann kommen da eben Kräuter dazu. Bei meinem Schilcher-Wermut kommen 10 Kräuter dazu, Wermutkraut natürlich. Dann in der Nase, vielleicht haben es die ein oder anderen geschmeckt, ein bisschen die Minze ist herausgekommen. Und ich habe da wirklich in 1 Liter Flaschen über 100 Versuche angesetzt, bis ich auch die richtige Rezeptur gehabt habe,
also
so wie es mir schmeckt.
Also mit verschiedenen Kräutern und
genau,
so.
Verschiedene Kräuter, verschiedene Kräutermenge. Nicht jedes Kraut harmoniert mit jedem. Das haben wir auch erst einmal draufkommen müssen.
Ja, das habe ich auch schon gemerkt, ja.
Genau. Und ja, wir haben dann gleich mal ganz viele Auszeichnungen dafür bekommen. Wermut ist jetzt auch wieder so ein bisschen im Trend. Ich glaube, wir waren da ein bisschen Vorreiter davon.
Der Gin der Stunde, sage ich mal. Ja,
ja, genau. Und ja, ich wollte nicht noch einen Wein machen. Wir haben sehr viele Produkte, sehr viele Weine in unserem Sortiment. Natürlich auch ganz viele Weißweine. Vom Wörthersiesling über den Sauvignon, Muscatella, Chardonnay. Und deshalb habe ich mir einfach überlegt, was Neues zu machen, was Einzigartiges. Und dann bin ich auf den Schilcher Wermut eben aufgesprungen.
Oh, nice. Und seit wann machst du den jetzt?
auch seit 2020.
Ach krass, okay. Also direkt damit eingestiegen auch
genau.
Sozusagen.
Ach, nice.
Du, weil ich es gerade sehe, das ist eine Klarglasflasche. Ist das Tradition bei euch, die Klarglasflasche, dass man die Farbe von dem Schilcher, weil das so schön schillert, den man sieht, oder?
Ja, ja. Also wir
und
haben...
Gibt es da manchmal Probleme mit Lichtschaden oder so?
Nein, das... Die Leute, die den zu Hause haben, die wissen das eh, dass man den jetzt nicht unbedingt auf Fensterbanken stellen soll, wo die ganze Zeit die Sonne reinkommt.
Gute Kundenschicht, nicht? Gut.
Ja,
die wenn Flaschen das überleben wahrscheinlich nicht so, die werden schneller getrunken vom Lichtschaden. Really.
Nein, das ist bei uns eigentlich durch die schöne Schilcherfarbe präsentiert man das natürlich auch sehr gern in einer durchsichtigen Flasche.
Ja. Also ich mag das.
Schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Kann ich mir auch mit als Frizant sehr gut vorstellen, muss ich sagen.
Wer ist hier schon mit Schilcher in Berührung gekommen im Raum?
Yay.
Ja, wenige natürlich. Ja, deshalb sage ich, ne? Deswegen war das wichtig, dass man das wirklich erklärt, weil hier...
Ja, voll. Im
Aber was ist jetzt so, wenn ich jetzt mal so als Snoopy frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem normalen Rosé oder ist es einfach Rosé?
Ja, eigentlich ist es einfach Rosé, aber eben aus dieser besonderen Traube, nämlich Blauer Wildbacher, okay. Und nur aus dem Gebiet der Weststeiermark.
Genau.
Merkst du, oder? Ich frage dich in der nächsten Folge, sag das.
Habe ich mir gemerkt. Ja, aber ich merke auch, also das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob es Placebo ist, aber es hat auf jeden Fall irgendwas noch Spezielleres als einfach jetzt Rosé, wenn ich jetzt mal irgendein random Rosé reinpfeffer.
Ja.
Na, ihr habt ja vorhin über das THC auch gesprochen und das ist eigentlich...
Was, THC?
Als DAC. Ah, und ja. Die Weststeiermark DAC hat sich auch voll dem Schilcher gewidmet. Und das musst du auch sagen, wenn du als Region sagst, wir stehen für diese Rebsorte noch stärker, als es der Sauvignon Blanc ist, dann ist es auch ein klares Bekenntnis dafür, dass man die Herkunft herausarbeiten soll.
Boah, es schmeckt echt richtig gut. Aber auch die Kombi mit dem Hirschfleischkäse.
Passt sehr gut, ja.
Ja,
Leberkäse. Von die Säure, nicht? Von der Hirschbirne, das passt super zu deinem Schilcher. Hervorragend. Wie schaut es mit dem Betrieb daheim aus? Übernimmst du dann komplett oder ist im Moment noch mehr in Elternhand?
Ich glaube, wir drei sind ein gutes Team und es wird wahrscheinlich auch darauf hinlaufen, dass ich das dann einmal weitermachen werde. Aber Mama und Papa, die sind jetzt knapp über 50, also die müssen noch schon noch ein bisschen arbeiten mit mir.
Muss ja noch ein bisschen auf Urlaub fahren, ist wichtig. Ne? Ja, Berlin genau. Natürlich jetzt.
Eben, ich muss ja wieder daherkommen und mir das alles anschauen.
Immer wieder, sehr gut. Seid ihr alle gleichzeitig gekommen eigentlich? War das die gleiche Odyssee für alle?
So eine ganze Maschine gechartert einfach. Ja. Und wann? Seit wann seid ihr da? Heute Morgen, heute Mittag oder was?
Circa, ja, also zum Mittag.
Erst als wir die Privatjet-Lande-Erlaubnis bekommen.
Ja, das ist in Berlin immer schwierig.
Sind wir gelandet, super. Also, ich wäre mit meinen Fragen tatsächlich fertig. Curly, hast du noch eine Frage?
Ausnahmsweise nicht, ne?
Keine Frage, super. Weil wir haben ja hier knappe 50 Menschen, die ganz bestimmt noch lustige Fragen an alle hier vorne haben können.
Ja, wir haben ja auch so ein ominöses Handmike, was Lenny mir gerade in meinem Knopf im Ohr geflüstert hat. Ihr werdet euch aber selber nicht hören, also seid nicht enttäuscht, wenn ihr reinredet. Aber die Leute da draußen hören euch. Ich kann euch aber auch hierher, wenn ihr unbedingt euch selber hören wollt, dann müsst ihr hierher kommen. Ansonsten könnt ihr einfach das Mic von Lenny benutzen, was er...
Also vor allem zuerst noch bitte an Katrin Schilcher, weil ich glaube, dass das jetzt wirklich so das unbekannteste Thema wäre. Wäre super, wenn es da noch ein, zwei Fragen gäbe aus dem Publikum. Schilcher ist jetzt sicher nicht fertig. Hallo?
Geht's bestimmt.
Ich glaube, es ist einfach jeder so geflasht.
Ja, weil das so schillert.
Ist klar, ja. Schildern hat die Leute irgendwie, oder wir haben alle bewusstlos geredet, ich weiß es nicht. Dabei dauert das Ganze noch gar nicht so lange, es ist ja Wahnsinn. Ansonsten.
Ich hätte eine Frage.
Ja, bitte.
Blauer Wildbacher Rotwein, gibt es das bei euch? Oder?
Ja, genau, gibt es auch bei unserem Betrieb. Also es ist quasi die gleiche Rebe wie das, was wir jetzt da im Glas haben, wird eben als Rotwein ausgebaut. Zurzeit ist 2019 im Verkauf. Also das reift wirklich ganz lang im kleinen Barrique-Fass Und ja, haben wir auch wieder, immer wieder gute Auszeichnungen vom Falstaff. Wir hätten auch noch gerne ältere Jahrgänge. Allerdings haben wir da immer recht schnell ausverkauft. Deshalb jetzt haben wir eben 2019 in der Flasche. Den Wein machen wir allerdings nur, wenn das Jahr auch perfekt passt. Also das ist der gleiche Weingarten wie auch die Trauben, die in dem Wein jetzt da drinnen sind. Und dort bleiben einfach noch einmal Trauben hängen, die reifen noch ein bisschen länger und dann wird erst der Blau-Wildbacher draus gemacht.
Und mit welcher anderen Rotweinsorte vergleichst du das? Cabernet Franc oder?
Blau-Wildbacher zu vergleichen ist, glaube ich, relativ schwierig. Ja, ich glaube, ich habe es international ein bisschen mehr.
Aber wie schmeckt es? Also schon mehr Gerbstoff, mehr ja, Säure?
Schon mehr Gerbstoff, ja, auf alle Fälle.
Also wie Cabernet Franc wahrscheinlich.
Ich weiß, dass der Nidnos schon vor 20 Jahren, glaube ich, auf den Blauen Wildbacher mal gesetzt hat. Nach Cabernet und Merlot und so weiter, bis er dann wieder beim Blaufränker gelandet ist.
Syrah war,
aber er hat sich erhofft, irgendwas wie Barolo oder Barbaresco. Ich kann mich noch erinnern, aber ich glaube, er hat es nicht mehr.
Ich wisst es, ich habe ganz selten, ich habe einmal tatsächlich eine Trockenbeerenauslese vom Bauritsch aus Blauen Wildbacher getrunken. Das war cool, weil das hat so immer noch, glaube ich, mit 240 Restzucker 12 Promille Säure gehabt. Das war durchaus, ja. Das war was, das erlebt dich zum, das erweckt dich so richtig zum Leben.
200 Gramm Zucker.
Ja, mehr, ja. Das hat mehr gehabt und auch wirklich dann die 12 oder 13 Promille Säure, das war, ja. Eine sehr coole Geschichte.
Und wie ist das Verhältnis so zwischen dem Rotwein, den ihr daraus macht aus den Trauben und dem Schilcher?
Rotwein ist bei uns eigentlich der kleinste Prozentsatz. Alles andere wird als Schilcher ausgebaut. Klassischer Schilcher, Lagenschilcher, unser Luna Rosé eben. Dann der Wermut, Schilcher Frizzante natürlich, Schilcher Essig. Also alles vom Schilcher. Schilcher Traubensaft natürlich auch.
Auch?
Genau, ja.
Ach krass, also...
Damit die Kleinen auch schon anfangen können, ja, sich Tourismus an den Schilcher zu gewöhnen.
Aber wie macht ihr dann den Traubensaft? Den lasst ihr einfach gar nicht gern.
Genau, ja.
Es gibt ja auch.
So, also, was kann man jetzt generell zusammenfassen für alle, die heute bei dem großen, chaotischen Buschenschank Steiermark Podcast zugehört haben?
Kürbiskernöl, das vergesse ich noch.
Ja, das kommt dann noch, ja. Kürbiskernöl.
Ah, okay. Ja, ist geil.
Wo das kommt ja dann eigentlich noch. Was haben wir heute gelernt? Wo geht's hin mit der Steiermark? Weil ihr seid ja dann doch irgendwo sehr homogen, aber dann doch, wenn man jetzt die Weststeiermark dazu halt heterogen, das Vulkanland ist immer noch so ein bisschen zerklüftet. Kommt man da irgendwann mal zusammen, nähert man sich an, auch so im Sinne von Climate Warming, dass man sagt, man bemüht sich vielleicht ein bisschen mehr in der Weststeiermark, was ja dann doch alpiner ist zu tun. Gibt es da für Sauvignon oder
Also bevor wir über den Wein reden, ich glaube, wo es hingeht, ist wichtiger, ihr kommt einmal her. Das heißt, wenn ihr den Podcast angehört habt, kommt in die Steiermark, schaut es euch an.
Bitte glaub, auch mal Steve und Jens hier besten. Zuhören.
Wieder alles voller Touristen. Wieder.
Wir müssen mal wieder eine Reise machen, habe ich jetzt schon des Öfteren gedacht. Also bitte acknowledgen von unserem Podcast-Leitungsteam. Danke.
Na, aber wie geht's weiter? Also im Sinne jetzt auch, wenn man sieht, so vom Regen, ich meine, gut, man kann sich gegen das Wetter ja nicht wehren. Aber gibt es irgendwelche Ansätze?
Noch mehr arbeiten.
Was?
Noch mehr arbeiten.
Aber hebt man dann die Preise irgendwann an oder versucht man dann noch irgendwo hin? Nein, ich sage genau, also wenn es jetzt immer so ist, man hat Hagel, man hat Frost, man hat Regen, wo es Hänge abträgt teilweise, so wie es in Kitzek-Sausal war. Ich meine, da muss man sich ja auch überlegen, ist jetzt ein bisschen eine harte Ansage, aber macht dann Wein machen überhaupt noch Sinn? Ich meine, natürlich ist es Leidenschaft und alles und eine Kultur gut, aber wenn dann am Ende nichts mehr übrig bleibt und wenn man immer nur Erträge minus 40% und so weiter hat, wo schaut man dann hin in der Zukunft?
Es ist tatsächlich neu, also das Level an Schwierigkeiten, das müssen wir erst evaluieren, packen. Aber ursprünglich war es so, wir haben ja gar nicht gewusst, dass es uns schlecht geht. Erst im Vergleich zu anderen haben wir gemerkt, dass wir eigentlich Bergweinbauern sind. Und dass es in einem normalen Weinanbaugebiet die Schwierigkeiten gar nicht gibt. Und damit haben wir umgehen gelernt. Aber es gibt eh noch einen Weg. Du kannst nur Herkunft und höchste Qualität in Flaschen füllen. Und beten tun wir nicht, aber hoffen, dass es reicht. Und das hat sie in den letzten Jahren so weiterentwickelt. Aber es wird definitiv nicht einfach. Ich glaube, jeder, der da ist, merkt, was los ist. Der Planet geht ein Bock auf. Aber der Wein ist gut und die Außen ist auch gut und das werden wir so lange als möglich machen.
Das ist für mich so eine gute Perspektive, oder? Man muss das Beste rausholen, solange es geht.
Ja. Und jetzt kommt wieder was Positives von meinem Schatz.
Ich bin nur realistisch, leider.
Ja, schau, also wir sind ja auch realistisch, aber wir haben auch in den letzten Jahren, seit wir Wein machen, gelernt, es gibt so viel, das wir noch gar nicht wissen. Ich sage jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich habe auf der Uni gelernt, Spontangärung funktioniert so, da gibt es die Hefen und die überwintern irgendwo da an der Borke oder am Boden, am Weinbergsboden. Seit ein paar Jahren wissen wir...
Kannst du die Preisfrage
stellen? Doch. Ja, ich stell eine Quizfrage. Wie überlebt die Spontanhefe den Winter? Weil es hat ja manchmal minus 20 Grad. Wie überlebt die Hefe das?
Wo kommt die Hefe her, die unseren Wein vergärt? Und wie überlebt die minus gerade?
Ja, ich bin da nicht der Mikrobiologe. Entschuldigung.
Mit Daunenjacke?
In den Mägen von Insekten.
Wow.
In den Mägen von den Bienen, von den Wespen und von allem anderen, was bei uns quasi in den Obstgärten und in den Weingärten herumfleckt.
Aber die sterben noch im Winter auch.
Na, die krabbeln in den Boden, ne? Die Bienen zum Beispiel, und die überwintern. Und die...
Ach, echt?
Die Hefe, die wir für unsere...
Ich dachte, die sterben einfach.
Ja, keine Ahnung. Du machst sogar noch ein bisschen Biologieunterricht für Curly.
Ja, was geht?
Na, aber wenn du drüber nachdenkst, ja... Dann denkst du plötzlich, fuck, ich darf nie wieder ein Insekt vernichten.
Weil ja, Gelsenscher.
Ja, Gelsenscher. Aber das ist wichtig, dass mein Wein spontan gärt. Und jetzt wissen wir das, ist ja wissenschaftlich erst seit ein paar Jahren erforscht. Aber wir haben schon immer gewusst, wenn wir bio arbeiten und wenn wir auf unsere Natur Acht geben, dann klappt es auch mit der Gärung im Keller besser. Und dann werden die Weine auch individueller. Und jetzt gibt es eine neue Forscherin, in Graz gibt es eine Forscherin auf der Universität, die forscht am Mikrobiom. Kennt jeder Mikrobiom des Darms, ja, wie wichtig das ist, dass wir uns alle vielfältig ernähren, damit es auch der Darmflora gut geht. Und jetzt erforscht man gerade, dass auf jeder Traube, aber auch auf jedem anderen Gemüse auch ein eigenes Mikrobiom da ist und das hat auch einen eigenen Geschmack. Das heißt, wenn wir von Herkunft und Standort und Terroir reden, dann macht es einen Unterschied, wie wir in dem Weinberg zum Beispiel arbeiten, weil dann gibt es dort andere Lebewesen und es gibt auch ein anderes Mikrobiom und es wird auch den Geschmack unseres Weines sich anders dann manifestieren. Das sind Erkenntnisse, die haben wir jetzt vielleicht seit 10 Jahren, wenn überhaupt. Und das bedeutet aber, was bedeutet es, wenn wir darüber nachdenken, dass es so viel noch gibt in der Natur und in der Umwelt und in der ganzen Biodiversität, dass wir noch überhaupt nicht erfassen. Wir Menschen glauben, wir reden über das Terroir, aber wir reden wahrscheinlich nur von 3%, das wir auch aktiv beeinflussen. Und das heißt auch für uns, dass wir jetzt, was die Zukunft betrifft, einfach aufmerksam sein müssen, mit offenen Augen durch unsere Böden, also durch unsere Weingärten gehen müssen, auf unsere Böden Acht geben müssen. Ich weiß jetzt schon, dass wenn ich einen Baum neben einem Rebstock gepflanzt habe, dass es dort kühler ist. Ja? Also vielleicht habe ich Möglichkeiten, auch durch meine Art, wie wir Weingärten kultivieren in Zukunft, auf das Klima Einfluss zu nehmen. Es gibt so viele Dinge und wir müssen einfach offen bleiben. Neugierig bleiben, aktiv bleiben und es ist Arbeit, aber es hat ja keiner gesagt, dass es leicht sein soll in Zukunft.
Also das heißt eigentlich, du musst Professorin werden und den Leuten an der Uni das richtig beibringen, weil du hast ja falsch gelernt, theoretisch.
Ja, das heißt einfach, dass ich so machen muss, wie ich glaube, dass es sinnvoll ist. Ja? Dass es sinnstiftend ist.
Aber ist es nicht oft der Kampf gegen Windmühlen? Also wir reden ja in unserem Podcast immer nur mit Winzern, die so denken oder ähnlich denken und die alle wissen, um was es geht.
Aber das ist ja, ich glaube, in der kompletten Weinproduktion sind das nicht einmal 5%. Und der Rest ist Industrie und nicht so authentische, wie soll ich sagen, weinhaltige Getränke. Oder wie man das nennen kann teilweise. Ist es dann auch oft ein Kampf gegen Windmühlen? Oder verzweifelt man da? Oder denkt man sich, man macht sein Ding einfach weiter, bis dann, oder probiert man dann auch mal vielleicht mit der Politik zu reden, dass gewisse Sachen vielleicht so nicht mehr stattfinden können künftig oder dass man diverse Sachen anders machen sollte. Ich meine, so wie ihr euer Gebiet oder das Land eingeteilt habt, was sich keiner leicht gemacht hat, dass das vielleicht auch in Zukunft im Sinne von Einsatz von diversen Chemikalien im Weingarten oder generell, wenn man sagt Bodenverdichtung mit Traktor fahren etc., dass das dann auch irgendwie ins Weingesetz impliziert werden muss oder ist das dann zu weit gegriffen, weil die Kohle ja auch irgendwo herkommen muss?
Du machst das ist ein Riesenthema. Wir haben noch gemerkt in der Vergangenheit, man muss im Prinzip eine gewisse Vorbildwirkung einnehmen und das vorleben und vorarbeiten und vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise erfolgreich sein damit. Und da hat man den größten Impact. Wir haben nur reiner Zufall, Winzer Vulkanland gibt es 100 Mitglieder und unsere einzige Aufgabe ist eigentlich Weiterbildung. Das hat nicht damit zu tun, wie man noch leichter Wein verkauft oder billiger Wein produziert oder schneller oder reich wird, sondern wie bleiben die Kinder daheim, wie zahlt man die Eltern, wie werden die Mitarbeiter gescheit entlohnt, wie arbeitet man nicht 80 Stunden in der Woche, sondern nur mehr 60 und so weiter. Also das sind wahrscheinlich alle Themen, die Gastro betreffen, aber das ist dann eigentlich Next Level. Wie man unter diesen Bedingungen, unter den Umständen, was immer schwieriger wird und enger wird, trotzdem cool bleibt und sich selber weiterbildet, gemeinsam, um den Standort eben zu schützen. Was anderes geht nicht.
Also das ist ja ein Riesenthema für dich wahrscheinlich, Robert. Nicht? Also ich meine, das ist ja beim Fleisch noch viel krasser als beim Wein. Was man da für täglich konfrontiert werden mit Industriemüll, mehr oder weniger, was Fleisch genannt wird.
Ist bei uns natürlich ein unglaublich, unglaublich schwieriges Thema und aber auch ein Thema, wo man drauf aufbauen kann. Das heißt, wir haben in der Steiermark einfach wirklich super Möglichkeiten, super Bauern auch, die was uns mit perfektem Rind- und Schweinefleisch beliefern kann, in verschiedenste Rassen, verschiedenste Qualitäten, mit dem, was man einfach arbeiten kann. Und die Zukunft wird einfach sein, dass man mit den Bauern zusammenarbeitet und dass man das wertschätzt. Weil der Bauer, der macht unser Land einfach schön. Weißt du, der pflegt die Wiesen, der pflegt die Wälder und da soll aber was rauskommen. Das heißt, unterm Strich, glaube ich, braucht man ein System, ob das jetzt bei Fleisch oder bei Wein ist, wo einfach ein Kreislauf ist, was jedem passt, wo jeder Art davon leben kann. Dass der Bauer genauso gut davon leben kann, wie der Produzent und der Kunde dann auch ein super Produkt hat. Und dann haben wir, glaube ich, alle gewonnen und da sollte man versuchen hinzukommen.
Eine gegenseitige Wertschätzung einfach für die...
Genau, gegenseitige Wertschätzung und das Ganze funktioniert. Oder wir bemühen uns in der Steiermark, dass wir da hinkommen und sind auf einem guten Weg, glaube ich, auch dorthin. Und das zeigt unsere schöne Gegend schon mal. Und die Gegend, es gibt ist einfach geprägt von Vielfalt. Und die Vielfalt zeichnet uns, glaube ich, aus, wo wir jetzt dann nicht nur Wein, sondern auch super Rinderbauern, super Schweinebauern, Geflügel, Obst, Getreide, alles haben. Und das macht es, glaube ich, spannend. Und gemeinsam können unsere Generation, glaube ich, da schon was bewirken und auch positiv nach vorne schauen.
Aber wahrscheinlich wird es da Gesetze brauchen. Ne? Also ohne Gesetze wird das nicht gehen. Bemühen ist nicht genug. Da gibt es ein paar Individuelle, die da immer wieder begeistert sind, sowas machen zu können und auch damit durchkommen. Aber der Große und die Industrie wird es halt immer durchsetzen, solange das alles so schwammig ist und die Lobby halt immer größer ist.
Ja, bei Fleisch ist natürlich sehr schwierig, weil im Endeffekt ein gutes Fleisch, gell? Braucht Zeit. Und es ist bei einem Schwein so,
das ist beim Wein genau das Gleiche.
Wein ist ganz das Gleiche. Und das, wenn du ein Schweindl doppelt so lang futterst, das Schwein einen Auslauf hat und einfach ein würdiges Leben hat und auch eine würdige Schlachtung, dann kostet es das Doppelte und das Dreifache. Ja. Damit der Bauer auch davon leben kann und der Produzent auch. Und das muss uns ja bewusst sein, dass wir sagen, okay, essen wir vielleicht ein bisschen weniger Fleisch und dafür gute Qualität und unterstützen wir die Menschen, die was das machen. Und dann kann das schon funktionieren. Beim Wein vielleicht auch so.
Ja, ich glaube schon, dass das, also generell bei Lebens- und Genussmitteln, Wein genau das Gleiche ist. Und gerade bei so Kulturprodukten, da will sich halt jeder immer einmischen, beziehungsweise seine Sparte oder seine Nische füllen.
Und der Große, dem geht es halt meistens ein bisschen besser oder einfacher, weil er halt auch andere finanzielle Mittel hat, sich da mitzuspielen. Aber ich glaube, ja, vielleicht können wir da ein bisschen dazu beitragen und wenn alle ein bisschen damit tun und sich auseinandersetzen, bevor es selber was konsumieren oder was für die Weinkarten einkaufen oder für die Speiskarten einkaufen, sie vielleicht. Und ich glaube, bei Menschen mit dem Intellekt, wie es da herinnen stehen, reichen wahrscheinlich 5 Sekunden nachdenken. Also es muss gar nicht lang sein, was dann irgendwie fair ist und was nicht fair ist. Und dann hätten wir schon mal eine ganz große Sparte, die da einiges dafür tut, dass das besser wird künftig, glaube ich.
Das waren richtig weise Worte, finde ich.
Weiß, gell? Also es ist noch 3 Glasel Wein, geht das auch sehr gut von mir. Sogar schon zum Mittag. Zum Ende hin haben wir jetzt noch ein bisschen was Süßes nach der Säureattacke. Prost, Romeo, danke. Ich habe ewig schon keinen Schuhchen mehr drum und der ist echt gut, danke. Wirklich, das
schmeckt gut. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Schuhchen getrunken und noch nie davon gehört. Deshalb ist es
das doppelt ist echt gut. Super.
Und kommt noch viel gelernt heute.
Eine süße Komponente, die der Johannes und ich fast original aus Wien übernommen haben von einem ehemaligen Küchenchef, mit dem ich zusammengearbeitet habe bei Wein & Co., nämlich die Schokotarte von eigentlich Markus Dangl.
Mit Kürbiskern-Nougat, oder?
Und der Shelly hat das noch verfeinert mit Kürbiskern-Nougat. Das haben wir tatsächlich nicht nur für heute so gemacht, sondern für immer.
Kann ich überzeugen.
Der Steirer lebt ja quasi für Kürbiskern oder Kürbiskernöl. Ne? Man redet sich auch ein, dass das super gesund ist, vor allem der ultimative Prostata-Booster, glaube ich.
Ich habe noch eine Flasche von dir daheim.
Ja, diverse andere Menschen, wie zum Beispiel meine Freundin, sagt, sie kann in der Steiermark nicht mehr essen, weil es den ganzen Tag gleich schmeckt. Alles schmeckt nach Kürbiskernöl, weil es tatsächlich der Steirer überall drüber schüttet. Ne? Also über den Salat, übers Händel, zum Schluss sogar übers Vanilleeis. Vanilleeis mit Kernöl und Krokant. Ganz großer Klassiker. Aber irgendwie passt es ja immer. Und es ist gesund. Ich mag es gern. Somit, glaube ich, kommen wir zum Ende. Curly, hast du noch was?
Hunger habe ich.
Hunger, sehr gut. Hunger, weil bald gibt es ein Brettli aus.
Ja.
Ja, ja, wir bedanken uns tatsächlich unglaublich bei unseren Gästen heute. Katrin, Katharina, Christoph, Robert und bei der Steiermark Tourismus, die das Ganze heute irgendwie mit ans Rollen gebracht hat. Bei unserem Orga-Team von Pleasure, weil ohne die geht das nicht, dass man das Wirtshaus vormittags schon irgendwie an den Start bringt. Danke.
Ja, es war mega die interessante Folge. Ich habe voll viel gelernt und ich glaube, für die Leute da draußen auch interessant, mal so einen Behind-the-Scenes-Blick hinter die Steiermark zu kriegen.
Ja, vor allem haben die leider nichts zum Mittrinken gehabt. Ich hoffe, euch hier an der Schank hat es jedem gefallen, das Gespräch. Ich glaube, das war kurzweilig und durchaus gut zum Mittrinken, Mitkosten, Mitplaudern. Fragen können wir immer noch jetzt klären, auch gern durchs Mikrofon oder gleich dann am Stammtisch da hinten beim Weiterverkosten. Wir haben nochmal, glaube ich, 20 oder 25 Weine aus den 3 Regionen, die wir gerade besprochen haben. Go. Und der Robi macht nochmal, wie gesagt, eine wunderbare Brettli außen.
Yes.
Wir würden jetzt kurz eine halbe Stunde dann nach der Schokotarte Pause machen zum Umbauen. Und dann geht es nochmal lockerlässig bis 16, 16.30 weiter am Verkostungstisch. Wenn ich irgendwas vergessen habe, bitte jetzt sagen.
Ich glaube nicht, ich hätte gerne von allen hier nochmal einen fetten Applaus, dass die Steiermark heute hier in the building ist. Ich glaube, leckerer wird es nicht mehr heute, außer bei der Verkostung. Und ja, Mann, ich bin sehr happy, dass wir hier heute deine Hood mal repräsenten konnten, Willi. Und ich würde sagen,
danke.
Hasta la vista, I'll be back.
Unsere. Achso, machst du jetzt einen auf Arnold oder was?
Das ist eine Hommage an dein Vorbild.
Wie hat Thomas Muster immer gesagt? Keine Ahnung. Hat er einen Spruch gehabt? Nein. Der hat einfach gewonnen. Na super, Prost, danke. Bringen wir noch. Yes.